Ich grüße euch alle ganz herzlich. Der Herr ist da, der Herr lebt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist König aller Könige. Und heute geht es um Heilung, innere Heilung. Und da braucht man schon eine mächtige Hand. Gottes Hand berührt uns, Gottes Hand heilt uns und Gottes Hand segnet uns. Wir brauchen den Herrn. Aber zuerst, ich lade euch ganz herzlich ein zu der Sonderveranstaltung hier am 11. Mai mit Andreas Berglesdorf. Er hat eine tolle Geschichte, sein Leben ist bewegt, er ist jetzt heute Pastor in Bochum oben und ja, war 5 Stunden tot und war drüben im Jenseits. Und was er dort erlebt hat, seine persönlichen Erfahrungen, wird er uns hier erzählen und wie sein Leben verändert wurde. Also am Samstag, den 11. Mai, 19 Uhr, seid bitte pünktlich da. Wir wollen pünktlich aufhören, wir wollen anfangen, wir wollen nicht viel Zeit verlieren, wir wollen viel hören, was er zu sagen hat. 5 Stunden. Da hat er bestimmt viel zu berichten. Also das nur nebenbei. Und wir sind ja nicht sensationssüchtig, aber es ist immer interessant zu wissen, zu erfahren, was Gott getan hat und was Gott tut und wie Gott einen führt. Und er war ja im Dienst für den Herrn, also unterwegs, und als das passierte, dieser Autounfall. Und in der Leichenhalle wacht er wieder auf, weil er noch einen Auftrag hat. Weißt du, wenn du einen Auftrag hast, kannst du nicht sterben. Da kann der Tod kommen, da kann der Teufel kommen, da kann die Katastrophe kommen, da kann Unglück kommen, kann kommen, was er will, du wirst weiterleben. Denn wir sind dazu da, um die Werke des Herrn zu verkündigen. Mein Thema heute ist Prozess der inneren Heilung. Ich möchte auch für morgen ganz herzlich einladen. Morgen wird eigentlich ein Stück Fortsetzung sein von dem, was heute ist. Erkenne die Zusammenhänge, wie vieles in unserem Leben zusammenhängt. Also wir sind so ja vernetzt, verbunden. Wenn in China irgendwo ein Schmetterling ein bisschen mit den Flügeln flattert, dann haben wir hier bei Orkan, wenn es bei uns ankommt. Also es ist ein Zusammenhang. Wenn in der Welt irgendwo was passiert, hat sich bei uns auch Auswirkungen. So, was in der Politik draußen ist, in der Regierung draußen ist, das wirkt sich in den Gemeinden auch, weil die Gemeinde in dieser Welt ist und auch ein Stück von dieser Welt ist. Also die Zusammenhänge und vor allem auch praktisch mit Ernährung und Gesundheit hängen so viel zusammen oder Bewegung und Gesundheit oder vieles andere mehr, das hängt so eng zusammen. Also ist nicht zu trennen. Der Mensch ist etwas Komplexes, eine Trinität in einem, aber dennoch ein Ganzes von Gott. Und über die Zusammenhänge werde ich darüber sprechen. Und dann am Sonntag wird das Thema sein, schütze das Göttliche in dir. Schütze das Göttliche in dir. Du hast etwas Göttliches in dir. Du bist zwar Fleisch, du bist Mensch, dein Ich, dein Ego, aber Gott hat etwas hineingepflanzt, seinen Odem hat er dir gegeben, seinen Geist. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das, was Tiere nicht haben, auch nicht gebraucht haben, aber das, was die Tiere nicht haben, das hat der Mensch. Der Mensch ist etwas ganz Besonderes, etwas von Gott Begnadigtes. Er sollte ja herrschen. Bewahre, beschütze das Göttliche in dir, halte deine Krone, dass sie niemand raube, ist also da auch die Fortsetzung, die geistliche Seite. Zuerst fange ich heute mit einem Märchen an, ein altes Märchen, das ich ein bisschen umgebaut habe, auch irgendwo. Die Götter versammeln sich auf einem Berg und unterhalten sich, wie können wir die Kraft, die größte Kraft des Universums, den Menschen erst dann geben, wenn sie mündig sind, wenn sie reif sind. Wenn sie erwachsen sind, wenn sie die Sache verstehen, wie man damit umgeht. Und dann hat einer vorgeschlagen, ja, wir könnten das auf dem höchsten Berg verstecken, dieses Geheimnis. Aber dann haben die anderen gesagt, ach was, das ist auch nichts. Da kommen die anderen Leute und die werden alle Berge abklappern und suchen und sie werden den Berg ersteigen und das Geheimnis der Kraft des Universums entdecken und gebrauchen, bevor sie mündig, bevor sie reif sind. Dann haben sie verschiedene andere Vorschläge gemacht und dann schlug einer vor, also wir werden das Geheimnis der Kraft des Universums in den Menschen selber verstecken. Und da wurde dieser Vorschlag angenommen. Der weiseste Herr oder Gott hat gesagt, okay, wir werden das in den Menschen verstecken und die Menschen werden überall suchen, nur nicht in sich selbst. Und erst wenn sie dann reif sind, wenn sie mündig sind, wenn sie erwachsen sind, werden sie sich aufmachen und in sich selber kehren und in sich selber suchen. Das Geheimnis der Kraft des Universums, des Lebens, des, ja, was das alles so ist. Und ich denke, das passt gut zu dem Gedanken, was ich hier sagen möchte. In uns selbst steckt das Geheimnis des Lebens. Das Geheimnis Gottes steckt in uns selbst. Also nur Mündige entdecken es. Die meisten Leute sind, ich treffe nicht einmal die meisten Christen. Ich würde sagen, da kannst du die 95% vergessen. Die meisten Leute beschäftigen sich nur mit Religion, mit christlichen Bibelsprüchen, mit Kult und Liturgie und all diesen Dingen. Aber die gehen nicht in sich rein. In sich rein gehen. Die weiteste und die schwerste Reise ist die Reise in sich selbst. Das ist die schwerste Reise in sich selbst. Und nur reife Menschen, die schon alles abgeklappert haben, alles versucht haben, nichts funktioniert haben, hat erst dann sagen sie, es muss doch irgendwo das Geheimnis liegen. Wo liegt das, der Schlüssel? Und dann fangen sie an zu suchen. Der Mensch hat zwei Seiten. Zuerst das Äußere und dann das Innere. Das Äußere, ja, wir haben alles probiert, was wir konnten, aber jetzt gehen wir immer in das Innere und in das Unterbewusste. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und hier liegt der Schlüssel. Gott hat es verborgen im Herzen des Menschen. Da liegt das Geheimnis des Lebens, das Geheimnis der Kraft, das Geheimnis der Gesundheit, das Geheimnis des Friedens, das Geheimnis der Freude liegt in uns. Also wir müssen nicht außerhalb von uns versuchen, wir werden es nicht finden. Auf keine Bergspitze und sonst was. Die Juden, die haben ihr Talmud. Und in dem Talmud ist es interessant, die Juden unterscheiden sich von allen Völkern. Sie sind die Besten, die Schärfsten, also die Perfektesten und so weiter. Ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da hinten. Ist eigentlich im Talmud, finde ich, also ist purer Rassismus, aber ist egal. Die glauben, die sind ein besonderes Volk, nur weil sie Rituale einhalten, weil sie Opfer bringen, weil sie einen Kult haben, weil Gott zu ihnen mal geredet hat, weil durch sie das Gesetz und die Gebote in diese Welt gekommen sind. Aber es wird ihnen nicht gesagt im Talmud, dass Gott sie zerstreut hat unter alle Völker, dass der Tempel niedergerissen wurde und dass Gott sie verworfen hat und dass sie Gott ungehorsam waren, äußerlich, trotz allem. Sie haben die Offenbarung von Gott gehabt, aber dort wird es nicht gesagt, dass ihnen der Segen entzogen wurde, dass das Land sie ausgespuckt hat. Ja, es wird nicht gesagt, dass sie 21 Mal nachdem der Talmud entstanden ist, 21 Mal verschiedenen Messias, großen Messias aufgesessen sind und falschen Lehrern gefolgt sind und dachten, das wäre der Messias. Und der kam nicht, weil sie den einen abgelehnt haben. Der Messias war Jesus Christus. Und der ist die Wahrheit, ist das, was uns frei macht. Die Wahrheit über uns selber. Wir sind nicht die Schärfsten. Wir sind nicht die Besten. Wir sind nicht die Vollkommensten. Wir sind nicht die Edelsten. Am deutschen Wesen soll die Welt gewesen genießen. Das haben die Deutschen auch mal so gedacht wie die Juden. Deshalb haben sie sich wahrscheinlich auch gar nicht so vertragen deswegen. Denn nur ein Volk kann nur existieren. Jesus lehrte äußerlich, da gibt es niemand, der gut ist. Als der eine sagt, guter Meister. Und dann sagt er, wer ist denn gut? Nur Gott im Himmel ist gut. Wer ist denn gut? Es reicht nicht aus, nur ein bisschen gut sein. Ein bisschen anständig sein. Ein bisschen die Gebote kennen, ein paar Gebote kennen. Oder nur theoretisch gut sein. Oder nur aus der Tradition gut sein. Das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, wenn wir uns auf unser Väter berufen, unser Abraham, und das haben sich die Juden ständig berufen in den Tagen des Johannes. Wir haben ja Abraham zum Vater, wir waren noch nie Sklaven und sind doch unterjocht gewesen von den Römern. Und es ist interessant, die meisten guten Könige haben schlechte Söhne gehabt. Es ist entsetzlich. Also David und Salomo, Hiskia und dann sein Sohn, das war der Schlimmste, den es überhaupt gab. Er diente Gott und tat alle Höhen ab und sein Sohn machte wieder genau das Umgekehrte. Also Absolutismus ist gefährlich, wenn man sagt, wir sind die Besten. Wir sind die Besten, vergiss es. Das ist Einbildung, Stolz. Und Gott straft es mächtig, dann die eigenen Söhne machen genau das Gegenteil. Wir alle neigen zum Sektierertum, nicht nur die Juden, sondern wir alle neigen zum Sektierertum und wir geben meistens nicht zu. Mein Thema ist innere Heilung. Aber dieser Prozess muss zuerst mal eingeleitet werden. Wir müssen zuerst mal erkennen, niemand ist gut außer Gott. Und wenn wir das erkannt haben, dann kann die Besserung bei uns anfangen. Die Sekten denken, sie sind die Richtigen, sie haben die Wahrheit erkannt, sie sind auf dem schmalen Weg, sie sind durch die enge Pforte gegangen, sie haben die Wahrheit erkannt und sie werden entrückt werden, nur sie. Und deshalb versuchen sie, Leute so viel wie möglich zu sich zu binden. Nur sie kommen ans Ziel, nur sie werden selig, nur sie haben die Wahrheit. Nein, Gott ist viel größer, viel breiter, viel weiter. Die Bibel schreibt die Wahrheit über die Menschen. Nicht nur über die Juden, über uns selbst. Und die Bibel bezeichnet den Menschen immer wieder von allen möglichen Seiten. Und es ist, eigentlich bin ich so dankbar, dass in der Bibel sehr realistisch über die Menschen berichtet wird. Da haben wir Denn Abraham, der glaubte an Gott, aber im nächsten Moment hat er wieder gezweifelt. Also zwei Seelen habe ich in meiner Brust. Oder wenn ich an David denke, David glaubte und gehorchte Gott, aber dann hat er sich irgendwann mal an Gott versündigt, und zwar ganz massiv, oder an seinen Mitmenschen. Weißt du, wenn die Internas nicht stimmen, wenn das innen drin nicht stimmt, versündigt man sich früher oder später. Denn im Leben von David war eine Sünde über Generationen. Und diese Sünde ist immer wieder durchgebrochen in der Sippe Davids. So, wir können auch manchmal versuchen, ganz anständig und brav und lieb zu leben. Und irgendwann, wenn etwas in unserer Sippe ist, Geiz, Mord, Sex oder was es auch immer sein mag, Stolz, oder ja, aber das bricht immer wieder durch, sobald es irgendwo einen Anlass gibt. Deshalb, man wird nicht durch äußere Anstrengung gerettet, sondern Gott rettet uns und heilt uns von innen her. Deshalb der Prozess und das Programm der inneren Heilung. Wenn die Leere ausgefüllt ist, die innere Leere, dann kann was passieren. Das ist nicht mehr hohl in unserem Leben. Dann, wenn die Not beseitigt ist, die innere Not, dann können wir auch nach außen hin treten und dann können wir der Not begegnen. Solange wir nicht innen drin programmiert sind, richtig auf Gott und von Gott und durch Gott, wir werden nie das Ziel erreichen, das wir erreichen möchten. Wir sind immer dann wie die Juden oder wie Fromme und Religiöse. Wir versuchen äußerlich perfekt zu sein, aber innen drin voller toten Gebeine, voller Geschmeiß, übertüncht. Vieles ist im christlichen Leben, auch in uns in religiösen Gruppen und Gemeinden überall, vieles ist übertüncht. Halleluja, Lob und Dank, Glorie, Glorie, Glorie. Und innen drin irgendwo zum Heulen, zum Kotzen. Ganz ehrlich zu sagen, wir müssen ehrlich sein, wenn der innere Mensch nicht stimmt, stimmt auch der äußere Mensch nicht. Deshalb, das Geheimnis der Kraft ist im Menschen verborgen und das muss man jetzt entdecken. Wie setze ich die Kraft, die innere Kraft in mir frei? Viele Menschen sind innerlich verletzt, abgelehnt, religiös missbraucht, was auch immer es sein mag. Missbrauch ist überall anzutreffen. Weißt du, man ist ausgenutzt worden, man ist betrogen worden. Man sagt es niemand, aber die meisten Leute fressen das alles in sich hinein. Und das ist das Schlimme dabei. Man frisst sich fast innerlich auf. Man hat kein Ventil, wo man irgendwie rauslassen könnte, rausschreien könnte, rauskotzen könnte. Aber da hat man Angst. Ja, dann will ich nicht negativ auffallen. Ich will nicht irgendwie, dass man mich schief anguckt und sagt, ja, der will Christ sein und der gibt Schwäche zu. Wir sind nicht gewöhnt, als Christen Schwäche zuzugeben und zu sagen, du guck mal, ich bin auch ein Mensch, ich bin auch aus Fleisch und Blut. Ich muss auch durch die Hölle mal durch. Und ich muss auch mal schreien. Lies mal die Psalmen. Da gibt es regelrechte Klagepsalmen. Klagepsalmen. Wir brauchen ein Ventil. Vieles staut sich in uns auf. In diesem verborgenen Leben. Und unser Leben wird zum Schluss dann eine Müllhalde, was das sich alles so ansammelt. Immer der ganze Ramsch. Weißt du, wir haben äußerlich viele Messis, aber wir haben auch innerlich viele Messis, die alles so aufgesammelt haben von Großmutter und Urgroßmutter und Vorfahren, da liegt alles. Weißt du, so viel Negatives, was man nie brauchen wird. Eierschachteln. Ich kenne Christen, die sammeln Eierschachteln. Und dann ist so viel Unterdrücktes im Leben dieser Christen, unterdrückte Gefühle. Ein Mann weint nicht oder was auch immer ist. Also wir zeigen nicht unsere Gefühle, leiden lieber unter dem inneren Druck. Unser Unterbewusstsein spaltet sich lieber und dann fühlen wir lieber Doppelleben, anstatt dass wir zu der Wahrheit uns stellen und sagen, das ist so bei mir. Das ist so bei mir. Eigentlich sind viele fromme, religiöse Menschen versteckte Heuchler. Die haben sich in etwas verstrickt, verfangen und kommen nicht mehr raus. Und mein Thema ist, wie gesagt, der Prozess der inneren Heilung. Wie komme ich wieder raus? Wie werde ich wieder gesund? Wie werde ich glücklich? Wie werde ich frei? Wie komme ich raus aus der Verklemmung? Wie kann ich diesen Pfropfen, diesen Korken ziehen? Und dass es mal aus mir alles rausschäumt, was alles an Spannung ist und sich angesammelt hat. Viele fressen in sich hinein die Sachen. Beleidigung, Kränkung, Verachtung, all diese negativen Dinge. Und man tut so, ach, ich vergebe dich, ich liebe dich, Gott ist mit dir und ich segne dich. Weißt du, das ist alles Heuchelei, fromme Heuchelei. Gott möge uns helfen, dass wir rauskommen aus der Heuchelei. Die versteckten Heuchler, die sind die Schlimmsten. Die sind in ein Netz gefangen und tun so, als ob alles in Ordnung wäre. Und du hast vielleicht irgendwo einen Fehler gemacht. Und diesen Fehler hast du nicht verarbeitet. Und dieser Fehler wurde irgendwo abgelegt. Niemand hat es gesehen, niemand hat es gehört, niemand war dabei. Aber du warst dabei. Und der liebe Gott war dabei. Und dein Gewissen war dabei. Diese Fehler müssen aufgearbeitet werden. Sonst werden wir in ein Netz uns verfangen und kommen nicht mehr raus. Viele Christen sind ihre eigenen, ich spreche jetzt von Christen, die Welt, da müsste ich anders sprechen, die Welt müsste ich evangelisieren, komm zu Jesus. Denn für die Welt gibt es keine innere Heilung. Die innere Heilung gibt es nur, wenn wir Jesus als Herr anerkennen. Und erst über den Herrn Jesus gibt es innere Heilung. Seelsorge ist etwas für Christen und für die Welt ist Evangelisation. So, deshalb, wenn ich heute von der Prozess der inneren Heilung spreche, meine ich immer Gläubige. Du bist gerettet worden, die sind deine Sünden vergeben, du bist Kind Gottes, dein Name steht im Buch des Lebens und so weiter. Und du erlebst schon viele Dinge, die Dämonen sind dir sogar untertan, aber du hast innen drin Verklemmung. Du bist innen drin irgendwie verspannt. Du bist innen drin gar nicht so glücklich. Du möchtest mit anderen mitlachen, du siehst, wie die anderen sich mitfreuen und möchtest mit dir auch sein, aber du kannst nicht über deinen Schatten springen, stehst ganz stramm und steif und versteinert. So viele Menschen sind ihre eigenen Kerkermeister, sie haben sich ausgeschlossen oder sich eingeschlossen, kommen selbst nicht mehr raus und sich selbst verfangen. Die wenigsten begreifen, dass ihr Leben von innen her gelebt werden muss. Ihr Leben von innen her gelebt werden muss. Was muss ich tun? Du würdest dir lieber wie dieser Kerkermeister das Leben nehmen. Aber Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus, dein Körper, deine Seele, dein Geist, alles was du ausmachst, selig. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Das Leben muss von innen her gelebt werden. Die Kraft des Universums, die Kraft Gottes, der Heilige Geist ist in dir. Gott ist in dir. Gott hat es so hineingelegt. Und du musst Gott nicht suchen. Gott ist nicht auf dem Berg, Gott ist nicht in Mekka, Gott ist nicht in Jerusalem, Gott ist auch hier nicht am Leopoldplatz. Gott ist in deinem Herzen. Halleluja. Und Gott ist in deinem Herzen. Gott ist nirgendwo zu finden. In keine Basilika, in keine Kirche, in keine Kathedrale, nicht im Rom. Es gibt Leute, die sagen, jetzt fahre ich nach Hamburg zum Bruder sowieso, und jetzt fahre ich nach Düsseldorf zum Bruder sowieso. Verstehst du? Die suchen Heilung und Hilfe. Hör auf, Hilfe dort und dort zu suchen. Fang an, die Hilfe in dir selbst zu suchen. Verstehst du? Du würdest lieber den Berg besteigen und suchen. Vielleicht ist das Geheimnis der Kraft irgendwo auf dem Berg versteckt. Nein, das ist in dir vergraben. Gott hat es in deinem Herzen hineingelegt. Deshalb von innen her wirst du gesteuert. Die wahren Lebenskräfte kommen aus dem Innenleben. Und deshalb, das Innenleben ist so wichtig. Und jedes Lebewesen hat Innenleben. Ob es ein Kaktus ist, oder Schmetterling ist, oder eine Biene ist. Egal, ob der Mensch. Alle Lebewesen haben irgendwo ein Innenleben. Deine Stärke und, was heißt Stärke oder Schwäche? Es gibt nicht Stärke oder Schwäche. Gott hat ein gleiches Maß an Kraft in jeden Menschen hineingesetzt. Sogar eine Biene. Ich habe hier im Internet, auf meinem Facebook, die Biene, mit Bienen mich beschäftigt irgendwie und dann einfach auf meine Seite gesetzt. Eine Biene, bevor sie dich sticht, bewegt 21 Muskeln. Verstehst? So ein kleines Tierchen, 21 Muskeln bewegt so ein Tier. Und das alles mit einem Innenleben. Und wie die sich unterhalten und sich sprechen und so weiter, die Sprache der Bienen, ist ein Geheimnis. Und was ist so eine Biene, so ein kleines Vögelchen, so ein kleines Käferchen? Innenleben ist das, was die wahre Kraft, die wahre Intelligenz gibt und dergleichen. Viele, sie wissen, aber sie tun das nicht. Sie wissen, die Kraft ist in mir. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Aber sie machen davon keinen Gebrauch. Sie lassen sich lieber treiben. Sie fragen lieber Menschen, was würdest du tun oder was sagst du? Dann suchen sie einen Propheten, dann suchen sie einen Priester auf, einen Schamanen oder was weiß ich, wenn sie da aufsuchen und fragen um Hilfe und Rat. Wir sind erst erfolgreich und wir sind erst glücklich und wir sind erst gesegnet, wenn wir das zulassen, was das Herz sagt. Denn Gott ist im Herzen versteckt. Wenn wir die Reise nach innen antreten, wenn wir auf unsere innere Stimme hören, der Prozess der inneren Heilung ist mein Thema. Wenn wir das tun, was die Liebe tun würde, die Liebe, ich meine nicht Sex, sondern die Liebe, die echte Liebe, was ist echte Liebe? Da lassen wir mal zergehen und mal forschen und suchen, was die echte Liebe ist. Wenn wir etwas aus Begeisterung tun, von innen her begeistert, hingerissen, sie staunten, wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen, Wir werden erfolgreich und so weiter, wenn wir das tun, was wir selbst tun sollten und müssten. Und nicht einfach delegieren. Es ist bequem und sehr einfach. Können Sie nicht für mich beten, eine Messe für mich lesen? Können Sie für mich nicht eine Hand auflegen? Können Sie nicht mich und mir das tun? Nein, die Kraft liegt in dir, Bruder und Schwester. Dieses Geheimnis aus diesem Märchen möchte ich einfach rüberbringen. Gott hat es versteckt in dir, entdecke es. Aber du entdeckst erst, wenn du reif dazu bist. Die meisten sind gar nicht reif. Und wenn sie dann irgendwie jemand um Hilfe bitten und der Mensch vermittelt es ihm, dann geht er wieder zurück zu den Menschen und geht nicht mehr zu sich selbst zurück. Vieles geht auf falsche Lehren, falsche Informationen, falsche Erkenntnisse, weil man nicht auf das hört, was Gott sagt. In dir, Christus in dir, Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in dir, ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn das anfängt zu arbeiten, hast du begriffen, was das Geheimnis des Lebens ist. Vielen wurde natürlich die Wahrheit vorenthalten. Denen wurde es nicht gepredigt, nicht gelehrt. Ich meine, okay, aber durch unsere Internetpredigten, durch diese Predigten hier in der Gemeinde, hörst du und erfährst. Und wenn du es nicht kapierst, dann bist du selber schuld. Du musst die Reise selbst nach innen antreten. Selbst auf die Suche machen. So wie ein Mensch denkt, so lebt er auch. Denkt er oberflächlich, äußerlich, so lebt er oberflächlich und äußerlich. Denkt er aber innerlich. Und morgen werde ich über die Zusammenhänge sprechen. Erkenne die Zusammenhänge. So wie ein Mensch innen drin denkt, so lebt er. Da ist ein Zusammenhang zwischen deinem Denken und deinem Tun und den Auswirkungen in deinem Leben. Du kannst eine Krankheit nur äußerlich behandeln. Und Gott, der Heilige Geist, behandelt es innerlich. Er deckt die Sünde auf und deckt die Sünde zu, der Heilige Geist. Weißt du, viele Leute, der Arzt kann ihnen die besten Medikamente verschreiben, kann alles rausschneiden, dass er gar keine Organe mehr hat im Körper. Aber die Mentalität bleibt, die Krankheitsmentalität. Weißt du, du bist geheilt, bist gesegnet und nach 3-4 Wochen kommt die Krankheit wieder. Warum? Weil in den Menschen eine Krankheitsmentalität drin steckt. Der Prozess der inneren Heilung ist so wichtig. Was nützt es, wenn du einem Armen Geld gibst, aber in ihm steckt die Armutsmentalität? Der kann mit dem Geld, der stopft ein Loch und der stopft das nächste Loch irgendwo wieder, aber er lernt nicht umzugehen. Er weiß nicht, wie gebrauche ich mein Geld. Armutsmentalität. Wir müssen arm bleiben, wir müssen arm sein und dergleichen. Man ist programmiert. Und Geld kann einen Armen nicht kurieren. Medizin kann einen Kranken nicht kurieren. Psychologie kann einen Kranken nicht kurieren. Kriege können nicht mit Waffen gewonnen werden. Da braucht man andere Waffen dazu. Du kannst also den Menschen erst verändern, wenn du seine Theologie veränderst. Und Theologie heißt die Lehre über Gott. Wenn er Gott erkennt, wie Gott wirklich ist, was Gott wirklich ist. Wenn er ein Gottesbewusstsein bekommt. Mein Gott, mein Vater ist reich an Gold und Silber. Und wenn du das weißt, da kannst du sogar als Armer reich sein. Als Unglücklicher glücklich. Als Trauriger fröhlich. Als Schwacher stark. Wenn du die wahre Theologie hast und nicht nur eine Philosophie. Dein Herz ist die Schnittstelle des Glaubens zwischen Gott und dir. Dein Herz. Hier passiert es innen drin. Das Geheimnis des Universums, das Geheimnis der Kraft, das Geheimnis des Lebens ist in dir drin versteckt. Und jetzt musst du plötzlich, und jetzt musst du lernen, irgendwann in deinem Leben zu entwickeln. Millionen von Gebeten werden täglich auf dieser Welt gesprochen. Vielleicht hört's Gott irgendwo. Vergiss es, Gott hört's nicht. Es gibt keinen Gott außerhalb. Es gibt nur einen Gott innerhalb. In dir. Gott ist nicht in diesem Raum. Vergiss es, wenn du glaubst, Gott ist hier in diesem Raum. Nein, er ist in dir, Christus in uns. Er ist in uns. Und du hast Christus, ich habe Christus und so weiter. Dann ist er, wo 2 oder 3 sich versammeln, mitten unter ihnen. Deshalb glaub nicht, dass Gott irgendwie Gebete hört, irgendwo außerhalb. Das sind alles Selbstgespräche, Selbstbeweihräucherung. Weißt du, Gott in dir, wenn der betet, wenn der redet. Gott lebt in uns, in deinem Herzen. Lukas 17, 21, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Kommt nicht mit äußeren Gebärden, kannst laut brüllen, Gott ist trotzdem nicht da. Und kannst ganz leise sein und ganz stilles sein und einschlafen fast, Gott ist auch nicht da. Gott lebt nicht im Exil irgendwo, Nein, er ist mitten unter uns und in uns. Und wenn Gott ein Gebet beantwortet, dann muss es nicht über die Lippen gesprochen werden. So du mit dem Herzen bekennst. Wir müssen lernen, mit dem Herzen zu sprechen, mit dem Herzen zu beten, mit dem Herzen zu singen, mit dem Herzen zu spielen. Wie heißt es in einem der Briefe von Paulus? Singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Macht Musik in eurem Herzen. Fangt an, Musik zu machen in eurem Herzen. So du mit dem Herzen glaubst. Da fängt der Glaube an. Da fängt die Religion an. Da fängt die Anbindung an Gott an. So du mit dem Herzen glaubst. Man wird also gläubig mit dem Herzen und im Herzen. Im Herzen ist der Thronraum Gottes. Im Herzen regiert der Herr in deinem Leben. Ob du das glaubst oder nicht, das ist der Sitz Gottes. Dort hat er sich vergraben in deinem Herzen. Und deshalb sagte mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Er will wieder das Zentrum unseres Lebens werden. Seine Antwort in dir ist gewiss. Und ich habe eines festgestellt. Du kannst beten, was du willst. Gott erhört kein Gebet. Bitte versteh mich richtig. Gott erhört kein Gebet. Sondern du wirst verändert. Du wirst erfüllt. Du wirst berührt. Wenn du betest, Herr, verändere ihn. Da wird nichts passieren. Gott verändert dich, damit du eine andere Einstellung zu ihm bekommst. Herr, verändere meine Frau, verändere meinen Mann, verändere meine Kinder. Hör doch auf. Du wirst verändert plötzlich, weil Gott in dir das Gebet erhört. Und Gott ist dir näher als die Luft, die du atmest. Gott ist dir näher als die Luft, die du atmest. Er ist in dir. Deshalb der Prozess der inneren Heilung. Weißt du, ich könnte dir vieles erzählen. Lass das weg und lass das weg und lass das weg. Es wird nicht funktionieren. Es sei denn, Gott in dir hilft dir, das loszulassen, aufzugeben. Sonst schaffst du es nicht. In Markus 11, Vers 23, wahrlich, ich sage euch, sagt der Herr, wer zu diesem Berg spreche, das war bei der Bergpredigt, das ist passiert, wo er dort gepredigt hat, wer zu diesem Berge spreche, heb dich weg und wirf dich ins Meer, und er zweifelte nicht in seinem Herzen, nicht in seinem Kopf. Vergiss den Kopf, dein Kopf steht manchmal den Wundern Gottes im Weg. Dein Kopf ist das größte Problem. Und zweifelte nicht in seinem Herzen. Das habe ich schon immer gewusst, dass nichts funktioniert und dergleichen. Wenn du schon das sowieso gewusst hast, du zweifelst in deinem Herzen. So du mit deinem Herzen glaubst und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen würde, was er sagt. So wird es geschehen, was er sagt. Reich Gottes ist in den verborgenen Vorgängen. Gott hat das Geheimnis des Lebens in dir selbst verankert, verwurzelt. Und es ist unsichtbar, unfühlbar, unbegreifbar, unverständlich. In mir, ich, in diesem kleinen Brustkorb soll Gott wohnen. Und erst wenn das Licht Gottes auf dein Leben fällt, wird es sichtbar, was in dir alles drinsteckt. Viele Fromme sind blind für die Realitäten des Glaubens. Sie leben in der Religion, sie lieben Gott, sie vertrauen Gott, aber sie wissen nicht, dass Gott in ihnen ist. Herr, segne! Und weißt du, was das heißt? Du sollst segnen mit deinem Herzen. Herr, hilf mir! Du sollst mit deinem Herzen in Bewegung etwas bringen. Wer rollt uns den Stein weg? Und ehe sie hingeguckt haben, ist der Stein weggerollt gewesen. Und der Engel sitzt drauf und sagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Viele Menschen leben nur nach dem Buchstaben, aber nicht nach dem Geist. Sie werden von den Buchstaben bestimmt, aber nicht vom Geist. Deshalb der Geist Gottes in uns, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit, das muss unser Leben bestimmen. Viele Menschen leben nur ein Bettlerleben. Sie sind wie Blinde, die die Wahrheit nicht kennen. Sie wissen, sie haben schon viel gehört, aber sie begreifen nicht, um was geht es? Was hat Gott wirklich gewollt? Sie sind lahme, weil die kennen die Wahrheit. Gott ist wunderbar, Gott ist stark, aber sie setzen diese Wahrheit nicht um. Und was nützt es? Ich kenne alle biblischen Wahrheiten und ich weiß, Gott ist perfekt, Gott ist heilig, Gott ist vollkommen, Gott ist großartig. Und ich erlebe das nicht, setze das nicht um. Weil man die Gesetze Gottes nicht begriffen hat, was wirklich ist Gott in uns. Deshalb die ganzen Briefe, die Paulus schreibt, so, also in Epheser, Kolosser und Philippa ganz besonders, das geht um das Innenleben. Diese Briefe behandeln das Innenleben des Christen. Nicht nur äußerlich. Evangelien behandeln das Leben Jesu äußerlich. Aber die Briefe behandeln das Leben Christi innerlich. Christus in uns. Bei vielen ist das Leben ja sehr arm, bedauernswert. Da betteln sie. Da sitzt doch der frommer Jude dort 30 Jahre, 38 Jahre an der Tempeltür, an der schönen Tür, die Tür ist schon so prachtvoll und alles, bitte eine milde Gabe. Und da kommen Petrus und Johannes vorbei und dann sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Und das ist der Name Jesus. Der Prozess der inneren Heilung ist sehr einfach. Gold und Silber helfen dir nicht, Menschen helfen dir nicht. Der Name Jesus hilft dir. Der Name Jesus hilft dir in diesem Prozess der Heilung. Es geht nicht um Materiellem, es geht nicht um Äußeren, es geht um Jesus. Geschwister, wenn du innere Heilung, diesen Prozess der inneren Heilung erleben möchtest, dann musst du dich mit Jesus auseinandersetzen. In dem Namen Jesu. Steh auf, und der wollte noch gar nicht so aufstehen. Das ist, was Petrus macht, typisch amerikanisch. Stellt ihn auf die Beine, wie ein Sack. Auf, und jetzt laufst du. Du kannst laufen. In dir steckt die Kraft des Laufens, des Bewegens, der Aktion, der Aktivität. Gott hat dich nicht geschaffen zum Sitzen da und zum Betteln. Eine milde Gabe. Du sollst laufen. Steh auf und geh. Und siehst du, alles, was Jesus tat, wie er die Kranke heilte, er hat immer gesagt, das kannst du. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Aber ich habe das noch nie gemacht. 38 Jahre sitzt der Krüppel dort und bettelt. 38 Jahre. Steh auf. Du kannst es. In dir steckt die Kraft, aufzustehen und weiterzugehen. In San Francisco, als das große Erdbeben war, in einem Krankenhaus, da waren viele Kranke im Rollstuhl, manche schon über Jahre, Jahrzehnte, die konnten nicht gehen. Plötzlich standen sie auf und sie sind, als das Erdbeben war, sind sie rausgegangen. Ach du Vater, die Leute waren verblüfft, die sogar in Rollstühle saßen, die sind rausgerannt, weil das Erdbeben war, weil der Schrecken da war. Weißt du, sind Kräfte freigesetzt worden. In dir stecken göttliche, ewige, starke Kräfte, die müssen nur freigesetzt werden. Aber aus Angst, aus, ja, Gemütlichkeit, ja, aus Gefälligkeit, der Herr macht es schon. Und er macht nämlich gar nichts. Ich enttäusche dich, ich schockiere dich. Ich bin Pfingstprediger für über 40 Jahre. Ich weiß, Gott ist stark, aber ich möchte dich zurückrufen. Entdecke Gott in dir, den Heiligen Geist in dir, Jesus in dir. Steh auf! Der Schlüssel zu der inneren Heilung ist Jesus. Was er sagt, das tut. Natürlich, nicht was ich sage, musst du tun, sondern was er dir sagt. Du musst also die Stimme Jesu hören, meine Schafe hören meine Stimme. Du musst Jesu Stimme hören, Jesu Wort hören, was er dir sagt. Und du hörst erst die Stimme Jesu, wenn du reif dazu bist. So wie diese Götter da das Geheimnis des Lebens verstecken wollten, damit die Menschen erst das entdecken, erst dann finden, wenn sie reif sind, wenn sie mündig sind. Die meisten sind nicht mündig für ihre Heilung, die meisten sind nicht mündig für ihre Segnung, die meisten sind nicht mündig, den Heiligen Geist zu empfangen, die sind noch unmündig. Die möchten sie sofort nach 3 Tagen Bekehrung haben, aber die sind noch nicht so weit. Erst wenn du mündig bist, und das brauchst du Jahre manchmal, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, bis du soweit bist. Bis du soweit bist. Die innere Heilung. Weißt du, alle Menschen sind unter einem falschen Stern geboren. Alle miteinander, wenn man so Astrologie nimmt, einen falschen Stern. Nur einer ist unter einem richtigen Stern geboren, das ist Jesus Christus. Und sein Stern. Die Menschen haben den Stern verloren, als sie dann anfingen, der Religion nachzugehen. Dann sind sie in Jerusalem gelandet, die Weisen, und die haben seinen Stern verloren. Und erst als sie die Religion verließen, haben sie wieder seinen Stern entdeckt, und sein Stern blieb über das Haus stehen, über die Stadt stehen, und sie sind dem Stern gefolgt und sie haben das Kind gefunden. Jesus ist der Einzige, der unter einem richtigen Stern geboren ist. Bei uns sind die Sterne alle verschoben, das ganze Sternbild. Wir sind alle unter dem falschen Stern. Und wir sind ja Sterne, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, sagt Daniel, wir werden leuchten wie die Sterne, aber wir sind alle unter dem falschen Stern. Und Jesus wandelt in der Gemeinde und hat die 7 Sterne in seiner Hand. Also jeder Gläubige ist ein Stern, Jesu Christus, ein Star, Superstar. Deutschland sucht den Superstar. Ja. Jesus sucht die Superstars. Wo sind die denn? Die müssen wieder zurechtgerückt werden. Die müssen wieder unter dem Stern Christi kommen. Und wir müssen uns nur nach dem Stern Jesu orientieren. Sein Stern ist aufgegangen. Wir sahen seinen Stern und wurden erfreut. Und jetzt heißt es, jetzt musst du diesem Stern nachfolgen. Jetzt geht's weiter. Sie haben den Stern gesehen, äußerlich, waren hoch erfreut. Und jetzt in der Nacht kommt der Herr und sagt den Weisen, du, jetzt geht auf einem anderen Weg nach Hause. Nicht mehr den Weg, den ihr gekommen seid. Geht nicht mehr zu Herodes. Innere Heilung. Der Prozess innerer Heilung. Jetzt heißt es, wenn du den Stern begegnet wirst, du wirst nicht mehr den alten Weg nach Hause gehen, den du gekommen bist. Du wirst einen anderen Weg nach Hause gehen. Sonst bringst du dich selbst in Gefahr und andere womöglich auch noch. Und sogar den Herrn Jesus. Also wenn du dem Stern begegnet bist, bist du zurechtgerückt. Du bist unter dem Stern Gottes. Und jetzt beginnt diese ewige Harmonie, diese ewige Ordnung, das kosmische Leben. Weißt du, wir sind Sterne und wir wissen vom Fall Satans, ein Drittel der Sterne hat er mitgerissen. Also ein Drittel der Menschheit, würde ich so sagen. Jeder Mensch ist so ein Stern, ein Star. Und nur erst im Zusammenhang mit Jesus kommt unser Leben im Lot, ins Gleichgewicht, in Balance. Durch ihn kommt Ordnung in unsere Welt hinein. Dieser Stern bringt Ordnung. An diesem Stern kann man sich orientieren jetzt. Ein Stern aus Jakob, heißt es in der Bibel. Ohne Jesus bleibt in unserem Leben alles verschoben. Alles verschoben. Da ist Chaos, Mist, Saustall. Ja, tut mir leid, aber das ist unser Leben. Alles ist alles richtig, alles ist gut, aber alles ist Unsinn. Auch hier Schrott und so weiter, Chaos, mag gut sein. Man kann das Altpapier auch noch gebrauchen. So und so weiter. Aber das muss jetzt richtig jetzt geordnet werden. Das Leben muss jetzt geordnet werden und es kann nur geordnet werden, wenn wir wieder in Gottes Ordnung kommen, ins Lot kommen. Und erst wenn Jesus in unserem Leben aufgegangen ist, wir haben seinen Stern gesehen, dann kommt alles wieder ins Gleichgewicht. Und da beginnt die Heilung. Weißt du, du merkst es gar nicht, dass bei dir was nicht stimmt. Ja, da, diese Sterne sind alle da, das wunderbare Wagen und Skorpion und alle diese Sternbilder, sie sind alle da am Himmel. Und da machst du so deine Fantasie, deine Gebilde und so weiter, das ist alles in Ordnung. Aber da sind Lichtjahre manchmal entfernt. Das sind Distanzen, die sind nicht zusammen. Deine Wiederherstellung beginnt in dir, wenn dieser Stern aufgegangen ist. Dieser Stern Jesus Christus. Alles, was du tust, das wird in deinem Inneren registriert. Und wenn es nicht richtig von Gott korrigiert wurde, dann kommt ein Kauderwelsch raus. Bei vielen Menschen kommt als Endergebnis Kauderwelsch raus. Keine richtige Sprache, nichts. Alles wird festgehalten, deshalb du brauchst innere Heilung als Kind Gottes. Deine Sünden sind vergeben, das ist in Ordnung. Aber jetzt musst du von der Macht der Sünde befreit werden. Und das ist das Schlimmste, diese Gewohnheit, was dich treibt, was dich zwingt. Du willst nicht lügen, aber du musst lügen. Du bist irgendwie da in so ein Netz gegangen, lauter Notlügen, und aus lauter Notlügen kommt eine große Lüge raus. Weißt du, in deinem Leben wird alles festgehalten, deine ganze Vergangenheit. Und jetzt kommt Jesus und will deine Vergangenheit aufarbeiten, was auch gewesen ist. Der Mensch ist ein zerrissener Mensch, verletzt, erschunden, auseinandergerissen. Dunkle Kräfte haben an sein Leben gezerrt. Und jetzt muss er selbst mit Gottes Hilfe, mit Gott in sich selbst anfangen. Sein schlechtes Gewissen. Ui, dem darf ich nicht begegnen und dem darf ich nicht begegnen und jenem darf ich nicht begegnen und hoffentlich ruft der nicht mich an und findet meine Adresse nicht. Weißt du, du möchtest am liebsten untertauchen. Es wäre schön, wenn du das könntest. Aber du kannst nicht untertauchen. Du bist in dieser Welt. Und du wirst den Leuten früher oder später begegnen. Und spätestens in der Ewigkeit wirst du sie wieder treffen. Und dann, was ist dann? Dann wird dir nicht mehr nützen, dein Vater unser. Weißt du, was im Vater unser drin steht? Und vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das muss man hier auf der Erde unten erledigen. Du musst von den Menschen erlöst werden. Erlöse uns von dem Übel. Nicht nur von dem Bösen, das ist der Teufel, aber früher hat man gebetet vom Übel. Erlöse uns vom Übel. Und ich finde, es ist genauso gut. Und vielleicht sagt es mehr. Nicht nur, dass ich vom Teufel erlöst werde, sondern von dem Übel in meiner Umgebung, was nichts ist. Und das ist innere Heilung. Erlöse uns von dem Übel. Weißt du, man hat ständig irgendwie geheuchelt, was sich vorgemacht, vorgespielt, und man muss lernen, einfach zu vergessen, aufzuarbeiten. Innere Heilung ist eigentlich Aufarbeitung meiner Lebensgeschichte. Ich werde nie vergessen, als der Evangelist mich schrieb, Herr Matutis, bekennen Sie Ihre Sünden. Habe ich ihm zurückgeschrieben, lieber guter Mann, ich habe keine Sünden. Ich habe noch nie gesündigt. Ich habe niemanden umgebracht, keine Bank ausgeraubt und nichts Schweres getan. Und dann schrieb er mir zurück, lesen Sie die Bibel, und dann hat er die Bergpredigt angeschnitten, und selig sind die reines Herzens sind, die werden Gott schauen. Und denke ich, naja, und das noch unterstrichen. Selig sind die reines Herzens sind, die sollen Gott schauen oder werden Gott schauen. Und dann habe ich gedacht, ja, reines Herz, ein bisschen gelogen habe ich schon. Und gestohlen, naja, Kleinigkeiten war das. Aber weißt du, und dann, wo, als ich zum Glauben kam und dieser Vers, selig sind die reines Herzens sind, die werden Gott schauen, da habe ich zuerst noch eine ganze Menge zuerst mal dran arbeiten müssen, bis ich das reine Herz bekommen habe. Und dann muss ich meinem Chef bekennen, was ich alles mitgenommen habe. Ich habe das Organisieren genannt. Und habe sehr gut organisiert. Als ich dann meine Werkzeuge, die ich aus der Firma geholt habe, meinem Chef zurückgeben musste, war ein ganzer Kofferraum und das war Opel Kapitän. Da passt noch was rein. Und dann habe ich diese Sachen abgegeben und so weiter. Und erst dann, da ist einem die Luft rausgegangen. Da ist von einem die Last gewichen. Geschwister, wir tragen Lasten mit uns und kapieren das nicht und merken es nicht. Aus Jahren, Jahrzehnten, ach, Kugelschreiber mitgenommen von der Firma und da war, was weiß ich, ein paar Kleinigkeiten, das brauchen sie, das wird sowieso als Verlust abgeschrieben, die schmeißen sowieso weg. Aber es ist ja Diebstahl. Verstehst du, Diebstahl bleibt Diebstahl, Dieb bleibt Dieb. Und so weiter. Und ich bin doch kein Sünder. Ich habe wirklich mich nicht als Sünder gesehen, bis der Heilige Geist bei mir aufgearbeitet hat und mir die Augen geöffnet hat. Und dann habe ich gemerkt, was für ein Blindgänger ich bin. Ja, tatsächlich. Wie ungerecht ich war, wie lieblos ich gewesen bin und was so alles da hochgekommen ist plötzlich in meinem Leben. Weißt du, der Heilige Geist muss einem die Augen öffnen, sonst werden wir uns nie bekehren. Von uns aus sind wir Heilige, selbstgerecht. Wir sind gut, wir sind besser wie die anderen und so weiter. Und dann hat Gott etwas zugelassen. Dann war ich in der Gemeinde als Christ. Und da gab es Geschäftsversammlungen, bei uns gab es solche Geschäftsversammlungen, da wurden Dinge so, da ging es um Liederbücher. Jemand hat ein Liederbuch mitgenommen und nicht mehr zurückgebracht. Und so weiter. Und der wurde dann vom Abendmahl sogar ausgeschlossen. Und da wird so kleinkariert, so kickeres Zeug und dergleichen. Und so weiter. Dann machen sie so Theater. Wegen Kleinigkeiten. Und da habe ich gemerkt, wie spießbürgerlich die Leute manchmal so sind. So selbstgerecht. Und dann saß ich da, also ich bin froh, dass die mich nicht erwischt haben. Ich habe nämlich auch mal ein Buch mitgenommen. Aber ich habe wieder, als diese Geschäftsversammlung war, dann habe ich schön brav das Buch wieder zurückgebracht und wieder ins Regal gestellt. Wir hatten da unsere Liederbücher, so einen Regalkasten, da waren die Liederbücher drin verstaut. Habe wieder reingestellt. Weißt du, und das du wirst nicht erwischt, du bist nicht erwischt worden. Aber das heißt noch lange nicht, dass du dann sauberer Kerl, ein perfekter Mensch bist, wenn du nicht erwischt wirst. Gott wird uns eines Tages alle erwischen und wir werden vor Gott eines Tages alle offenbar werden. Und wir können der Sünde nicht weglaufen. Die Sünde verfolgt uns, bis Jesus in unser Leben hineinkommt und arbeitet diese Dinge auf. Der Prozess der inneren Heilung. Und das war's. Ich bin so Gott dankbar, dass er, der Heilige Geist, an mir gearbeitet hat und diese Dinge von Anfang an aufgearbeitet hat. Ich habe mich über mich selbst erschreckt. Und ich das reines Herz, ich war der dreckigste Kerl überhaupt. Ich habe Filme angeguckt, die nur ab 18 freigegeben waren. Aber ich musste die alle gesehen haben. Ich war groß und die haben nicht kontrolliert, wenn ich ins Kino ging. Also, und so weiter. Und das alles habe ich gemerkt. Und plötzlich kamen Bilder, plötzlich habe ich Bilder gesehen, die ich nicht mehr losgeworden bin. Bis Gott mir geholfen hat, all diese Bilder zu vergessen. So Blackout mir geschenkt hat. Ich konnte das nicht abschütteln, diese Bilder. Die haben mich verfolgt manchmal. So Albträume sogar gehabt. Komische Gefühle. Und mein ganzes Gefühlleben kam durcheinander durch all diese Dinge, was ich nur aus Neugierde. Ich war nur neugierig. Ich wollte nur die Dinge sehen und erleben. Und nur durch die Neugierde hat der Teufel mich in Netze, in Fallen gelockt, in Fettnäpfchen, mich verstrickt in Sachen, die ich gar nicht wollte. Ich hätte von mir aus gar nicht das Ding angeguckt oder gar nicht getan, aber irgendwie die Lust war da. Aber Gott heiligt. Weißt du, geheiligt werde dein Name in dir, in uns. Und jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Ihr habt es gemerkt, wie kompliziert das alles ist. Und du kannst von dir aus nicht dich selber heilen. Der Doktor Jesus muss dich heilen. Der Doktor Jesus, der ist für die innere Heilung zuständig. Der Psychologe ist vielleicht für deinen Geist zuständig und Therapeut. Aber der Herr Jesus ist für dein inneres Leben, für deine Seele zuständig. Der Stern, an dem fing ich mich zu orientieren. Und dann gab es eine Botschaft, die mir so viel geholfen hat. Was würde Jesus tun? Mit diesem Stern, mit diesem Satz fing mein Leben sich in Ordnung, so ins Gleichgewicht zu bringen. Und hier beginnt unsere Ausrichtung. Hier finde ich meinen Platz. Was würde Jesus tun? Und dann beginnt man ganz neu dazustehen, gereinigt, geheiligt, gewaschen, frei von diesen Dingen. Und jedes Mal, wenn ich diese Befreiung erlebte, und es ging etappenweise, es ging schrittweise, innere Heilung geht schrittweise. Das kannst du nicht von heute auf morgen, das dauert über Jahre manchmal. Und wisst ihr, wie Gott einen heilt? Er nimmt irgendein Beispiel, irgendjemand, der vor dir ist, ein Vorbild. Oder passiert etwas. Und du sagst, lieber Gott, danke, dass es bei mir nicht passiert ist. Und schon allein beginnt die Korrektur, dann passt auf, hoffentlich. Und dann passt du auf. Deshalb erlaubt Gott, dass manchmal Menschen fallen, dass Menschen versagen. Und deshalb darf man diese Leute nicht richten und verdammen. Denn die sind vielleicht dir als Illustration, so wie Israel. Wir verdammen Israel und sagen, guck mal, was die Juden da getan haben, wie sie rebellisch waren. Kaum aus Ägypten raus, tanzen sie um das goldene Kalb. Weißt du, oder David oder Moses oder Abraham, wer auch immer, die sind uns als Beispiele gegeben. Kinder, so macht man es nicht. Weißt du, Gott ist der Erzieher. Und er erzieht uns zur Heiligung und zur Heiligkeit. Also, der Prozess der inneren Heilung, du musst ins Reine mit dir selber kommen, nicht erst am Sterbebett. Weißt du, es ist schön und gut, wenn du am Sterbebett ins Reine mit dir selbst kommst. Du solltest in deinem Leben gleich nach der Bekehrung ins Reine mit dir selber kommen. Gleich am Anfang, in Harmonie mit Gott, dass zwischen dir und Gott nichts dazwischen steht. Und das wirkt sich aus auf die Beziehung zu den anderen Mitmenschen, zu deinen Freunden, zur Gemeinde, zu der Familie. Wenn da irgendetwas drin ist, du wirst immer ein gestörtes Verhältnis haben. Mit irgendjemand, meistens den es betrifft. Denn Gott lehrt dich ja und sagt, mein Kind, so nicht. Dein Leben muss im Einklang mit Gott sein. Und dann ist dein Leben ein Wohlklang, wenn es mit Gott im Einklang ist. Du brauchst ein gutes Gewissen und dann hast du auch ein gutes Gefühl. Und dann, ich weiß, dass Jesus liebt und Jesus lebt und so weiter. Deine Seele muss richtig gestimmt sein. Die Saiten deiner Seele müssen gestimmt sein. So viele Menschen sind innerlich verstimmt. Da kann niemand mehr drauf was spielen. Das ist alles so gelockert, verstimmt. Da stimmt nichts. Und dann passiert Folgendes, wenn die Seele nicht stimmt, stimmt der Geist nicht und stimmt der Körper nicht. Das ist alles verstimmt. Dann stimmt dein ganzes Wesen nicht, dann stimmt deine ganze Persönlichkeit nicht, dann stimmt dein Charakter nicht, dann stimmt dein Umfeld nicht. Drumherum, dann stimmt plötzlich alles nichts mehr. Weißt du, du bist so aggressiv, allergisch auf alles. Ein Mensch ist ein Geisteswesen und ein soziales Wesen. Weißt du, wenn hier drin nichts stimmt, wenn diese Kraft des Universums, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, sein Geist, sein Odem, sein Hauch, das Göttliche in dir, wenn das nicht stimmt, dann bist du krank und die meisten sind deshalb krank, weil hier drinnen was nicht stimmt. Man nennt ja die Krankheiten, die meisten Krankheiten, die die Leute heute haben, psychosomatisch. 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 Psyche und Körper, beides miteinander vermengt und so weiter. Menschen, die hier innen drin verletzt sind und diese Verletzung nicht aufgearbeitet haben oder die Verletzung nicht zu den Akten gelegt haben, die tragen da was nach, die tragen eine Hypothek und die tragen sie lebtag nicht ab. Verletzungen kommen über die Gefühle und die Gefühle sind unsichtbar. Die Gefühle sind unsichtbar. Die merkt der andere nicht. Weißt du, du kannst dich ärgern über mich, so viel du willst, ich spüre das nicht. Also höchstens deine Schwingung, dass du rot wirst und die Haare, die wie Nägel stehen und so weiter und kochst und ballst die Faust, aber sonst, ich spüre deine Gefühle nicht, mich interessieren deine Gefühle auch gar nicht. Und du spürst meine Gefühle auch nicht, tut mir leid. Du merkst, vielleicht stimmt da was nicht, da ist irgendwas in der Luft, aber Gefühle, weißt du, die Gefühle der anderen bringen mich nicht um und dich auch, bringen meine Gefühle nicht um. Wie entstehen Verletzungen, die inneren Verletzungen? Meistens durch Worte. Durch Worte. Und durch Erlebnisse. Oder durch das, was andere dir zufügen. Und sag nicht, ich bin nicht verletzt, so wie ich gesagt habe. Also, ich bin kein Sünder. Du bist verletzt. Jeder von uns ist verletzt und wurde verletzt und ist verletzlich. Sei ehrlich und lüg nicht. Viele machen sich was vor. Ja, mir passiert das nicht. Du wirst verletzt über andere, was sie über dich sagen. Der Dummkopf da, verstehst? Deshalb heißt es in der Bibel, wer zu seinem Bruder nah sagt, er ist des höllischen Feuers schuldig. Weil es in die Seele sich reinfrisst. Du hörst, du Narr, Trottel. Und was die Leute noch alles so sagen, hier die Berliner. So was die anderen über dich denken. Oder wie andere dich sehen. Und deshalb tragen so viele Menschen Masken. Die sind gar nicht wahrhaftig. Die tragen Masken so. Wir sind stark und was weiß ich. Verletzt werden wir durch Missverständnisse, dass uns jemand falsch versteht oder falsch sieht, falsch beurteilt, richtet oder verdammt. So entstehen Verletzungen. Gar nicht gewollt. Sogar über falsch verstandene Bibelstellen oder falsch angewandte Bibelstellen, wir werden verletzt. Du liest, der Herr hat es gesagt, und was ist mit mir? Der Herr schimpft mit mir überall. Also am Anfang, als ich mit meinem Leben noch nicht ganz so koscher war, habe ich gedacht, der liebe Gott schimpft nur mit mir. Also kann aufschlagen, wo ich will. Er findet immer so negative Sachen. Verurteilt mich, verdammt mich, die werden schlecht und so. Ach, wer kann überhaupt noch selig werden? Zuerst bin ich kein Sünder, und dann plötzlich finde ich mich überall auf fast jeder Seite der Bibel. Bin ich gemeint, verstehst? Ich bin derjenige. Mal ehrlich, wo hast du die meisten Verletzungen in deinem Leben bekommen? Und ich würde sagen, von deinen Eltern. Da hast du, ob du glaubst oder nicht, da die meisten Verletzungen bekommen. Aus dir wird nichts, Kind. Du schaffst es sowieso nicht, das Abitur oder was auch immer ist. Von deinen Eltern werden wir oft verletzt. Und das Segen der Eltern baut der Kinder Häuser oder zerstört sie. So steht es in der Bibel. Also die Eltern sollen einem dienen oder... Wenn sie das nicht tun, wenn sie ihre Aufgabe nicht erfüllen, und viele Eltern können es nicht erfüllen, selbst wenn sie wollten. Die können es nicht, weil sie das Geld nicht haben, das Zeug nicht dazu haben. Die meisten Verstümmelungen bekamst du von denen, die dich erziehen sollten, die Lehrer, die Vorgesetzten, die dich entwickeln sollten, da ist zuerst mal die Eltern. Die Verletzung von Eltern sind die schlimmsten Verletzungen, die ein Mensch je bekommen kann. Das ist genauso, als wenn der liebe Gott dich verletzt. Also wenn du von Gott verletzt worden wärst, dann der Partner kann einen verletzen, soll dein Gehilfe sein oder Gehilfin. Und wenn du abgelehnt wirst von deinen Freunden, so bei Hiob seine Freunde, verstehst du, glaubst nicht richtig, du stehst nicht richtig, du liebst den Herrn nicht richtig. Weißt du, Leute erlauben sich etwas, dich zu beurteilen. Und das ist schon eine Verletzung durch eine Beurteilung. Wenn du abgelehnt wirst, wenn du kritisiert wirst, vom Pastor, von der Gemeinde, von Mitarbeitern, von Geschwistern aus der Gemeinde, die vom eigenen Geschwister. Deine Geschwister können dich ganz stark verletzen. Denk an Josef und seine Brüder, die haben ihn in eine Grube gesteckt und nach Ägypten verkauft. Auch wenn es die Wahrheit ist. Aber das tut einem weh. Mein Bruder hat das gemacht. Verletzungen fangen an, zuerst ganz klein. Ich bin vor Jahren nach Litauen, nach Memel, am kurischen Haff gefahren, und da laufe ich vorbei und dann entsetze ich mich. Dann habe ich in den Bäumchen, als die Bäumchen ganz klein waren, so meine Kerben, meine Zeichen eingraviert oder eingeschnitzt. Und als ich dort vor die Bäume stand, so breit waren die. Ich habe mich entsetzt. Ich habe gesagt, lieber Baum, Entschuldigung, was habe ich dir zugefügt, als du klein warst? Und was ist jetzt geworden? Diese Narben an diesem Baum und paar Bäume habe ich fotografiert und meine hänge ich bei mir zu Hause, weil ich denke, was bei Kleinen passiert, bei Eltern passiert, weil nur im Spiel passiert ist. Es ist alles nur im Spiel passiert. Gar nicht so ernst gewesen. Ist aber im Kleinen passiert. Diese Kerben, die sitzen jetzt drin. Der Baum ist trotzdem gewachsen. Aber ein verletzter Baum. Und so, du bist auch als Mensch gewachsen und hast dich entwickelt, aber einfach als verletzter Mensch. Und dann wunderst du dich, warum klappt das bei mir nicht so und so. Morgen sage ich dann weiter die Zusammenhänge zwischen Verletzung und der Auswirkung in deinem Leben. Was da passiert, du wunderst dich, warum du bist abgelehnt worden und ständig, wo du hingehst, in der Schule wirst abgelehnt, den Beruf, in der Ausbildung wirst abgelehnt, in der Partnerschaft wirst abgelehnt, in der Gemeinde wirst abgelehnt, du wirst überall abgelehnt. Irgendwas ist faul mit mir. Und da, die Ursache, wenn du zurückverfolgst, dann war es irgendwo zu Hause abgelehnt. Zu Hause abgelehnt. Und dann nirgendwo kommst du, kannst Bewerbung schreiben, so viel du willst. Abgelehnt, abgelehnt. Das ist ein Programm, wie ein roter Faden, wie ein Fluch. Es pflanzt sich fort. Diese Kerbe ist sichtbar. Und wir tragen alle unsichtbare Brandmale. Und wundern uns, was ist mit mir los? Denk nur an Absalom, dem Sohn Davids. Der sollte eigentlich König werden. Und der trägt ein unsichtbares Brandmal. Rebelliert gegen seinen Vater. Greift nach dem Thron, missbraucht seine Frauen und so weiter, benimmt sich unmöglich und eigentlich ein schöner Junge, langes, tolles Haar, bräunlich gebrannt, sportlich, aber innen drin, im Brandmal. Und deshalb, wie sieht es innen drin aus? Wie sieht es innen drin aus? Man kann verletzt sein und man kann ein unsichtbares Brandmal tragen. Gott liebt dich, auch wenn dich niemand liebt. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Ist das nicht toll? Gott liebt mich. Gott liebt dich. Auch wenn du verstümmelt bist. Auch wenn du, ja, von niemand verstanden wirst. Du bist ein Produkt der Liebe Gottes. Du bist ein Fabrikat Gottes. Halleluja. Modell sowieso. Du bist also ein Erzeugnis des lebendigen Gottes. Und viele haben sich an dir vergriffen. Und so weiter. Aber jetzt nimmt dieser Stern Jesus dich in seine Hand und jetzt fängt er dich zu formen und zu modellieren. Und Jesus kam in diese Welt, um das Schöpfungswerk Gottes zu vollenden an dir und an mir. Das Schöpfungswerk Gottes. Und das passiert, indem du jetzt so aus diesem Stern, dem Stern von Bethlehem, dich ausrichtest. Und wir sahen seinen Stern und waren hoch erfreut. Er kam in diese Welt, um uns von dem Materialismus zu erlösen. Wir dachten, ich muss beweisen. Ich muss beweisen meinem Vater, dass ich gute Noten schreibe oder meiner Mutter, dass ich gut kochen kann oder das und das. Und wir versuchen und wir fragen uns, was ist mit mir los? Ich muss immer beweisen jemand. Warum? Weil irgendjemand dich diskriminiert hat. Du kannst nichts. Und jetzt deshalb musst du ständig immer beweisen. Aber letztendlich, wenn du zu Jesus gekommen bist und Jesus erlebt hast und Jesus verstanden hast und Jesus begriffen hast und diesen Jesus in dir entdeckt hast, dann merkst du plötzlich, du, ich muss niemand was beweisen. Ich muss niemand was beweisen. Ich bin ich. Und ich bleibe ich. Und ich muss niemand beweisen, dass ich so und so bin. Ich habe andere Qualitäten und andere Eigenschaften. Und ich muss niemand beweisen, das, was die von mir wissen wollen oder haben wollen. Aber wir versuchen das zuerst mal dem Lehrer beweisen, dem Chef beweisen, dem Pastor beweisen, den Geschwistern beweisen. Du brauchst keine Beweise, wenn du den Beweis Gottes in dir hast. Du brauchst deshalb Prozess der inneren Heilung. Jesus vollendet das Werk der Schöpfung und er erleuchtet dich und er erfüllt dich und du orientierst dich nach ihm und deine Bahnen richtest du nach ihm aus, nach diesem Stern von Bethlehem. Er kam, um die Welt aus diesem schwarzen Loch herauszuholen, uns von dem Sichtbaren zu erlösen, von dem Materialismus. Die Welt war gefangen von den Gesetzen, vom Niedergang, von Abwärtsentwicklung, von der Verwüstung, von der Verstockung, Versteifung. Jetzt kommst du Jesus und jetzt kannst relaxen, kannst frei sein, kannst fröhlich sein, kannst dich richtig benehmen, kannst dich wieder hinsetzen und anständig angezogen sein und kannst Gott loben und preisen, so wie dieser Besessene in der Bibel. In dieser Welt ist immer geistlos alles gewesen, die Menschen entfremdete mehr und mehr von Gott. Weißt du, und da kam Jesus, als sie fast alle versklavt waren, die Juden damals, kam er in eine Zeit hinein und als Gottes Funke leuchtete hinein, denn der glimmende Docht sollte nicht ausgelöscht werden und das geknickte Rohr sollte nicht abgebrochen werden. Jesus brachte einen Heilungsprozess in Gang. Er kam, um die Werke Satans zu zerstören Und es war Satan. Es waren nicht deine Eltern, die dich ablehnten. Es war nicht die Gesellschaft, die dich ablehnte. Es war der Satan. Und den müssen wir angehen. Den muss man angehen. Er wollte dich gar nicht, dass du geboren wirst. Er wollte gar nicht, dass du aufwächst. Er hat die Probleme gemacht, damit du so rebellisch und aufsässig bist. Und deshalb hat Jesus seinen Geist gesandt und sagt, ich werde den Vater bitten, er wird euch einen Tröster, einen Helfer, einen Beistand schicken. Und deshalb ist es auch so, ihr Lieben, der Teufel hat furchtbar Angst vor dem Heiligen Geist. Der hat so Angst vor dem Heiligen Geist, denn er weiß ganz genau, wenn der Heilige Geist von deinem Leben Besitz ergreift, und der Heilige Geist anfängt, dein Leben zu kontrollieren, dann wird Jesus verklärt, Jesus verherrlicht in deinem Leben. Dann wirst du seinem Wesen, seinem Bild gleichgestaltet. Und deshalb redet er so schlecht und bringt Jesus in den Heiligen Geist so in Verruf. Und weil er hat Angst, da könnte mal was passieren jetzt. Jetzt könnte jemand draufkommen, diese Urkraft Gottes in sich entdecken. Und Geschwister, ich sage euch eines, wenn der Heilige Geist in deinem Leben kommt, dann geht alles von selbst weg. Ich habe ein Problem gehabt als junger Christ, ich war noch kein Pastor, auch als junger Christ, ich habe die ganzen Entwicklungsphasen durchgemacht, die wir alle durchmachen. Da habe ich ein paar schlechte Angewohnheiten gehabt und dann bin ich immer rausgegangen zu draußen. Wir haben so ein Grundstück gehabt, Bauernhof, wir haben da eine alte Eiche gehabt an unserem Grundstück und dann habe ich gebetet, lieber Gott, nimm dies weg, diese Untugend und nimm diese Untugend von mir weg. Und das ist auch, es waren keine großen Sünden, aber Untugenden, die nichts getaugt haben. Nimm das weg und so weiter, damit niemand sieht, dass ich bete und auf den Knien liege und Hände falte, habe ich so einen Stock genommen und einfach so in die Luft geschlagen an diese alte Eiche. Und während ich so an der alten Eiche schlag, plötzlich spricht der Heilige Geist zu mir. Ich habe noch nie sowas erlebt. Johannes, was machst du? Du schlägst die trockenen Blätter von der Eiche ab. Und das wirst du nicht schaffen. Da sind noch so viele trockene Blätter. Das muss weg und das muss weg und das muss weg. Warte bis im Frühjahr, bis der neue Saft hochsteigt. Da werden die trockenen Blätter von selbst abfallen. Und dann habe ich kapiert, um was es geht. Weißt du, wenn der neue Saft im Frühling hochsteigt, dann fallen die trockenen Blätter von selber ab. Und so war es auch. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben hochsteigt, wenn der Heilige Geist in deinem Leben kommt, dann fallen die alten Blätter von selbst ab, die Untugend von selbst ab. Das ist so einfach und so schön und so fantastisch. Und das hat mein Leben so bereichert, diese Erfahrung, dass ich nicht mehr klopfe und sage, das muss weg und das muss weg und das muss weg und das muss weg. Eigentlich muss alles weg, eigentlich der ganze Baum muss weg. Aber nein, der neue Saft steigt hoch und plötzlich die Kraft des Heiligen Geistes von innen her. Leute, von innen her, Gott hat mich gelehrt, von innen her, wenn der Saft hochsteigt, dann fallen die ganzen trockenen Blätter ohne Anstrengung ab. Die können gar nicht schnell genug abfallen. Und das war das Geheimnis, was Gott mich gelehrt hat. An der alten Eiche. Der Teufel hat Angst, wenn der Heilige Geist kommt. Weißt du, die Leute denken, Pfingstler und Charismatiker, ja, das nur in Zungen beten. Nein, der Heilige Geist ist unser Helfer. Helfer, um Gott gefällig zu leben. Jesus ähnlich zu leben. In Jesu Sinne zu leben. In Jesu Geist zu sehen. Mein Geist wird kommen und mein Geist wird auf euch solche Leute machen, die in meine Gebote wandeln und meine Gesetze halten. Halleluja. Das ist doch so fantastisch. Der Prozess der inneren Heilung. Des Loslassens. Du kannst manche Dinge loslassen, aber immer wieder kommt was hoch. Und das schaffst du nicht. Erst wenn der neue Geist hochkommt. Und dann muss man warten, bis Frühling wird. Bis die Zeit reif ist. Wir müssen reif werden für den Frühling. Für den geistlichen Frühling in unserem Leben. Wenn der richtige Heilige Geist kommt, da wird Angst von selbst verschwinden. Da wird, ja, alles Negative von selbst verschwinden. Der Heilige Geist nimmt die Furcht vor Gott weg. Viele Menschen haben Angst vor Gott, weil sie Angst vor dem Vater gehabt haben. Weil du glaubst gar nicht, die Verhältnisse zum Vater und Mutter, wie sich aufs Geistliche auswirken. In der Gemeinde. Weißt du, Vater Gott, viele Christen können gar nicht Vater Gott sagen, weil sie einen schlechten Vater gehabt haben, der sie verprügelt hat, der hart zu ihnen war. Oder wenn sie eine schlechte Mutter hatten oder keine echte Beziehung zur Mutter hatten, dann haben sie ein schlechtes Verhältnis zur Gemeinde, zum Heiligen Geist. Das wirkt sich im natürlichen Leben noch aus. Aber diese ganzen Untugenden fallen ab, wenn der Heilige Geist kommt. Das fällt von selber ab. Innere Heilung ist ein Werk des Heiligen Geistes und er wird mich verklären, wenn der Tröster kommt. Und es ist gut, dass ich weggehe. Plötzlich hast du ein anderes Gottesbild. Da sagst du, aber lieber Vater, durch den Heiligen Geist, zuerst hast du Angst, Herr Gott, Allmächtiger, dann stehst du da, weißt du, aber du kannst plötzlich durch den Heiligen Geist Daddy zu Gott sagen. Und du hast keine Angst vor Gott. Und selbst wenn du einen Fehler machst, läufst nicht von Gott weg, sondern bleibst bei Gott. Denn du weißt, er wird mich nicht rausschmeißen, denn er liebt mich zu sehr. Er liebt mich zu sehr. Bei Gott wird niemand versagen. Das sagt ja der Heilige Geist. Wer an Jesus glaubt, Gott wird nicht zulassen, dass du abgeschrieben wirst und dass du fallen gelassen wirst. Er liebt dich. Er liebt dich unwahrscheinlich mächtig. Denn um Jesu Willen ist er gut zu dir. Um Jesu Willen ist er freundlich zu dir, hilft dir weiter, nimmt sich deiner an. Du wirst wiederhergestellt, nicht wegen dir, sondern um Jesu Willen. Dein Leben wird erhalten um Jesu Willen. So wie es von diesem alten David heißt. Weißt du, eigentlich sollten alle Könige in den Sack gesteckt werden und irgendwo Bach Kidron runtergeworfen werden. Aber weißt du, der Salomo, um Davids Willen wird das Königreich behalten. Hiskia, um Davids Willen wird das Königreich behalten. Und dann Jahrhunderte danach beim Ahab, das war der Schlimmste mit seiner Isebel, um Davids Willen. Und so, es passieren Fehler und wir entwickeln uns vielleicht auch falsch, aber um Jesu Willen wird das Königreich dir behalten, das Priesteramt dir behalten, um Jesu Willen. Nicht wegen dir, nicht weil du anständig bist, sondern um der Verheißung willen, um Jesu Willen. Die ganze Regeneration ist der Wille Gottes und geschieht um Jesu Willen. An dir, Gott arbeitet an dir. Und du sollst regeneriert werden, wiederhergestellt werden. Und um Jesu Willen, nicht um deines Willen, sondern der Gemeinde Willen, der Kirche Willen oder was weiß ich, der Christenheit Willen. Nein, um Jesu Willen. Innere Heilung ist der Wille Jesu für dich. Dass du wieder hergestellt wirst und dass du wieder regeneriert wirst. Und das beginnt innen drin. Deine Seele, die Johannes schreibt einmal in einem seiner Briefe, dir soll es so gehen, wie es deiner Seele geht. Geht es deiner Seele gut, geht es dir auch äußerlich gut. Und Jesus vergibt uns nicht nur die Sünden, Jesus heilt auch die Seele und richtet einen Menschen wieder her. Und er demonstriert seine Macht immer wieder. Er vergibt die Sünden, das ist die eine Seite. Und er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und damit du es wisst, dass das Menschensohn Macht hat, geh jetzt. Jesus demonstriert seine Macht in Äußerlichkeit dann. Aber zuerst mal fängt innen drin, dir sind deine Sünden vergeben. Weißt du, für Jesus ist kein großer Unterschied, ob körperliche Heilung oder Sündenvergebung. Beides ist in der Erlösung drin enthalten. Man muss es nur packen. Und wenn du innerlich mit dem Herzen glaubst, mit dem Herzen, nur mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf, und sagst, ja Herr, verstehe nicht. Und wenn du mit dem Herzen glaubst, verstehst nichts, musst auch nichts verstehen, brauchst auch nichts zu verstehen, da ist auch nichts zu verstehen. Ich glaub's, ja Herr, ich glaub's. Ja Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wenn du dann mit dem Herzen glaubst, dann ist der seelische Druck weg, die Spannung weg, diese Verletzung weg, diese Wunde weg. Du wirst vielleicht die Narben noch sehen, aber die Narben werden nicht mehr wehtun, nicht mal beim Wetterumschwung. Nein, auch wenn der Föhn kommt, nein, gar nichts. Wenn der Sündengeschwür entfernt worden ist aus deinem Körper, du bist geheilt. Wenn das Übel entfernt wurde, mit der Sündenvergebung fängt alles an. Geschwister, es ist so wichtig, die Sündenvergebung zu erfahren. Mir sind meine Sünden vergeben. Wenn dir deine Sünden vergeben worden sind, hört auch die Krankheit auf, was es auch immer ist. Die meisten haben zwar ihre Sünden bekannt und die Sünden sind auch vergeben, aber diese Vergebung muss innen drin ankommen. Die muss innen drin ankommen, diese Vergebung. Und dann muss der Friede Gottes einkehren und dann darf dieser leere Platz oder diese Narbe, diese Wunde nicht immer wieder neue Nahrung bekommen und genährt werden. Weißt du, und das passiert bei den meisten Christen, sie werden wieder erinnert, sie haben nicht Vergebung gelebt. Wir müssen nicht nur die Vergebung um Vergebung bitten, sondern auch die Vergebung erleben und die Vergebung leben, in der Vergebung leben. Vergib unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigen vergeben. Weißt du, und Gott testet uns. Ich vergebe dir. Und gleich, ich habe noch nicht Amen gesagt, steht schon jemand da, der sich schuldig an dir, der schuldig an dir wird, der dich verletzt. Weißt du, es ist so wichtig, dass du das Geschwür nicht mehr fütterst, dass das Geschwür austrocknet und das Geschwür vergeht, dass das gibt dem Argen keinen Raum. Deshalb Vergebung ist so wichtig. Herr, hilf mir zu vergessen. Nicht nur zu vergeben, auch zu vergessen und zu vergraben. Und die Araber sagen, wenn du den Hund vergräbst, vergrab ihn mit dem Schwanz. Weißt du, was das heißt? Nicht, dass irgendwo mal Spannung ist, dann ziehst du den Hund wieder auf. Das ist dieser Köder da. Weißt du, den Hund mit dem Schwanz vergraben. Und ohne, dass du mehr weißt, wo habe ich denn jetzt vergraben? Wir müssen jetzt so praktisch die Sache so abschließen. Innere Heilung ist ein Abschluss. Abschluss der Vergangenheit. Es ist interessant, in Jakobus 5, das Gebet der Kranken, die meisten, die lesen das gar nicht, tun das gar nicht, werden auch nicht geheilt. Kein Problem. Die tun das nicht, was da drin steht. In diesem Krankengebet heißt, bevor man betet, zuerst muss der Kranke die Sünde bekennen. Die Sünde bekennen. Jakobus 5. Weißt du, die Sünde bekennen, der muss sagen, und was ist Sünde? Sünde ist nicht Zielverfehlung nach dem griechischen Denken, sondern Sündeverfehlung nach dem hebräischen Denken ist Rebellion gegen Gott. Das ist Sünde. Nicht stehlen, lügen, Ehe brechen oder sonst was. Das ist keine Sünde. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Und das ist die Ursache für alle Krankheiten. Für alle Krankheiten. Rebellion gegen Gott. Ich mag nicht. Und so weiter. Weißt du, gegen Gott rebellieren, das stresst einen und ärgert einen, verstehst du? Warum lässt er das zu? Warum straft er nicht die anderen und mich? Du musst zuerst mal die Sünde bekennen, das, was dir nicht passt, gegen das, was du protestierst, gegen das, wo du dich sträubst, gegen das musst du bekennen, womit du nicht einverstanden bist. Warum bin ich eine Frau geworden? Warum bin ich ein Mann geworden? Warum bin ich Arbeiter geworden? Warum habe ich nichts Gescheites gelernt in meinem Leben? Und vieles andere mehr. Warum bin ich jetzt Hartz IV? Warum bin ich abgelehnt worden? Und weißt du, dieses Aufbegehren, das war die Sünde Israels, ständig durch die Wüste, immer wieder sich gegen Gott aufgelehnt. Warum hast du uns rausgeführt? Wir haben hier bloß in Ägypten geblieben. Wenn all das ausgesprochen wurde, was gegen was du rebellierst, das ist, was dich krank macht, diese Verletzung. Warum bin ich abgelehnt worden? Warum mag mich niemand? Warum versteht mich niemand? Warum liebt mich niemand? Wenn die Rebellion bekannt und beseitigt wurde, dann steht der Heilung nichts mehr im Weg. Dann steht der Heilung, deiner körperlichen Heilung, deiner geistigen Heilung und deiner seelischen Heilung nichts mehr im Weg. Wird die Seele vor dieser Heilungsgnade durchsetzt, wird der Körper automatisch genesen und die Seele wird sagen, Körper, jetzt musst du auch freilassen. Jetzt hast du auch nichts mehr zu melden, denn ich habe es vergeben in meinem Herzen. Und dann geht es tief, wie es deiner Seele geht und dann geht's psychosomatisch gut. Dann geht's psychosomatisch gut. Weißt du, sobald du mit Gott einverstanden bist, und das ist jetzt der Prozess der inneren Heilung, sobald du mit Gott einverstanden bist, ja Herr, kann ich dafür, dass ich hier durch muss, dass ich das mitmachen muss, dass ich das durchlebe, dann wird deine Seele aufatmen, wenn du mit Gott einverstanden bist. Es ist nicht leicht, mit Gott einverstanden zu sein, mit Gott eins zu werden, einverstanden. Psalm 41, Vers 4, der Herr wird ihn erquicken auf seinem Lager, du hilfst ihm auf von aller seiner Krankheit. Dieser Psalm ist so ein wunderbarer Heilungspsalm. Denn da heißt es dann in einer anderen Übersetzung, dann steht der Herr ihm zur Seite und hilft ihm wieder auf. Sobald du dem Herrn das alles überlässt und mit dem Herrn einverstanden bist, sobald du dich selbst nicht mehr verteidigst, sobald du nachts im Bett nicht die Briefe schreibst, oder vielleicht auch am Computer auch noch, aber du schickst nicht ab. Verstehst du? Und das, weißt du, aber das Gott abgibst, irgendwo Gott in seine Hände legst und so weiter, da steht der Herr ihm zur Seite und hilft ihm wieder auf. Wenn der Herr dir beisteht, Bruder, Schwester, kann die Krankheit dich nicht mehr befallen, hat keine Macht mehr an dir. Der Herr steht dir bei. Lass die Finger weg. Die kann dich nicht mehr bedrängen, dir auf die Pelle rücken, dich in den Mangel nehmen. Das kann sie alles gar nicht mehr. Wenn Gott dir beisteht, wird eine andere Kraft an dir arbeiten, die stärker und mächtiger. Und plötzlich, du wirst mündig und du sagst, nein, das steht mir nicht mehr zu. Ich urteile nicht mehr, ich verdamme nicht mehr und das steht mir nicht mehr zu. Ich bin nicht sein Richter, bin nicht sein Gott, bin nicht sein Chef, sein Vorgesetzter. Denn wir müssen letztendlich, und das ist, Geschwister, das Wichtigste, jeder muss lernen, selbst vor Gott zu stehen, ohne Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Papst und Priester. Und Gott verwandelt dann das Negative in Energie, in Kraft und gibt einen neuen Schwung und der steht ihm bei und das neue Dynamik. Und dann die ganzen Flüche der Dämonen, die ganzen Mächte werden gebrochen, das Böse wird genommen und plötzlich wirst du Kraft bekommen und sagen, jetzt muss ich nicht mehr hassen, ich muss nicht mehr mich aufregen wegen die da oder den da. Paulus sagt, wo die Sünde groß ist, ist der Gnade noch mächtiger. Du hast plötzlich begriffen, wenn viel vergeben ist, der liebt viel. Vielleicht musst du manchmal tief in Sünde fallen und musst vielleicht durch die Hölle durch. Aber dann erlebst du, wenn viel vergeben ist, der liebt viel. Der liebt viel. Wiederherstellung ist die Verwandlung, ein Wunder, was alles in der Bibel ein Wunder ist. Wasser in Wein, Tränen in Freude, Trübsal in Herrlichkeit. Du wirst erlebst diese Verwandlung, dass die Tränen, deine Tränen werden nicht mehr Tränen sein, sondern das wird Wasser sein, die deine Seele wäscht. Und du musst nichts machen, sondern der Herr verwandelt dich. Der Herr ist es, der dein Leben umformt. Der Herr ist es, der das Gute tut. Der Herr gibt deinem Leben einen neuen Anstrich, neues Gesicht, neues Lied, einen neuen Namen. Du bist nicht mehr Jakob, du bist jetzt Israel. Und plötzlich gehst du als Geheilter weiter. Und plötzlich hast du den Esau nicht mehr als dein Gegner und dein Feind, er ist dein Bruder. Plötzlich könnt ihr in den Arm nehmen und diese können sich die beiden Brüder in den Arm nehmen und plötzlich sind sie im Plan Gottes. Jeder hat seine Aufgabe irgendwo. Der geht dann in der Richtung und der andere geht in der Richtung, aber die bleiben Brüder. Wenn Gott die Versöhnung, die Heilung geschaffen hat. Du bist vielleicht durch deine Eltern verletzt worden. Und ich meine, Ismael ist verletzt worden von der Sarah, ist verletzt worden von Abraham. Geh in die Wüste, hau ab. Fortgeschickt. Ganz was Schlimmes. Und Isaac sollte geopfert werden, ist auch eine schlimme Geschichte. Ist auch so eine merkwürdige Geschichte der Bibel. Sollte geopfert werden. Aber das Schöne dabei ist, bei der Beerdigung von Abraham steht Ismael und Isaac zusammen am Grab. Stehen beide zusammen. Beide tragen den Vater zu Grabe. Da ist nichts mehr da. Gott kann die Geschichte heilen, auch was die Väter und Mütter eingebrockt haben. Und Mütter haben manchmal ganz viel Mist eingebrockt im Leben der Familie. Denk nur an Rebekka. Diese Lüge Esau und Jakob so in Spannung gebracht, so in Not gebracht. Aber Gott hat es wieder in Ordnung gebracht, diese Familienverhältnisse. Gott hat den Jakob sein Herz bewegt, dass er auf den Esau zugehen konnte. Und Gottes Macht und Gottes Kraft ist stärker als alle Flüche, als alle Verschwörungen, als alle Zauber und alle Hexerei. Und was Rebekka gemacht hat, war Hexerei. Geh, der Isaac will den Esau segnen, pass auf. Und eigentlich bist du der Gesegnete. Du siehst, er wollte dem lieben Gott nachhelfen. Und manchmal ist auch gar nicht böse Absicht dahinter gewesen, was Mütter und Väter gemacht haben. Aber hier sind die Weichen gestellt worden und gelegt worden. Die Weichen für den Rest des Lebens, für Jahrzehnte. Wenn Gott redet, wirst du von allen Flüchen erlöst. Erlöst von jeder Verdammnis. Dann geht plötzlich wieder der Stern auf und du findest deinen Platz in deinem Leben. Du bist also von Gott erlöst. Zuerst mal deine Seele ist erlöst, aber jetzt muss die Erlösung sich überall in jeder Zelle, in jedem Winkel deines Lebens durchsetzen. Bis zu Zehenspitzen. Vom Scheitel bis zur Sohle, heißt es in der Bibel einmal. Da muss sich die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Vom Scheitel bis zur Sohle. Du bist erlöst von der Finsternis, vom Netz Satans, von den Fallen Satans. Und jetzt kann er dich nicht mehr überwältigen. Immer mehr. Jesus setzt sie durch in dir. Du bist erlöst von der Übermacht der Dämonen, der bösen Geister, der negativen Gedanken, der negativen Gefühle. Also Schritte zur inneren Heilung. Ganz schnell noch ein paar Gedanken. Zuerst musst du merken, dass mit dir was nicht stimmt. Der Heilige Geist muss dir die Augen öffnen. Ja, ich bin kein Sünder, ich bin mir von keiner Sünde bewusst. Das glaubst du. Das glauben die meisten. Also ich bin kein Sünder. Bis der Heilige Geist in einem Leben redet, dann merkt man, wie verdorben, versaut und vermarkst und vermurkst man ist. So, der Heilige Geist muss den Finger an die wunde Stelle legen. Und dann musst du nicht mehr krampfhaft nach Problemen suchen. Weißt du, es gibt Christen, hör doch auf mit diesem Blödsinn. Hör doch auf mit diesem Blödsinn. Was für Fehler habe ich noch in meinem Leben? Was ist bei mir falsch? Weißt du, der Heilige Geist weiß, was falsch ist, und er sagt dir im richtigen Augenblick die Wahrheit. Wenn du reif bist, und vielfach bist du noch gar nicht reif für die Behandlung. Die Gesunden gehen nicht zum Arzt, erst die Kranken. Wenn du merkst, da ist was drin, da ist doch irgendetwas, es kommt immer wieder hoch, irgendwie rege ich mich da auf. Und dann gehst du zum Doktor. Und dann merkst du, mit mir stimmt was nicht. Aber solange du es nicht merkst, bist du auch noch nicht reif dazu. Versteht das Gleichnis, dieses Märchen von den Alten da, die dann gesagt haben, das Geheimnis des Lebens muss man irgendwo verstecken, und das ist in uns drin versteckt. Plötzlich merkst du in dir, es geht jetzt heimwärts zu, es geht auf die Ewigkeit zu, du, da ist noch etwas nicht bereinigt. Mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit meinen Geschwistern, eine Erbstreitigkeit oder sonst noch was, oder irgendwelche Vorwürfe, etwas steht im Raum. Such nicht krampfhaft nach den Schuldigen und such nicht nach Problemen und was könnte es sein, vielleicht Fluch bis ins dritte und vierte Glied. In dem Moment, wo du Jesus Christus angenommen hast und getauft worden bist, bist du rein von aller Schuld, bist Kind Gottes. Aber der Heilige Geist muss diese Dinge aufarbeiten durchaus. Weißt du, du musst die Geister nicht rufen, dann wirst du nicht mehr los. Der Heilige Geist muss das aufdecken, dir die Augen öffnen und so weiter. Und dann wird er dir die Bitten ins Herz legen, die du bitten sollst. Er hat mich aufgeklärt. Ich bin so dankbar, dass er mir gezeigt hat, Johannes, bemühe dich jetzt nicht. Jetzt ist noch nicht die Zeit reif, dass die Blätter von der Eiche fallen, die trocknen. Lass den Saft hochsteigen und es wird alles von selbst passieren. Wenn Gott wirkt, wenn Gott arbeitet, passiert von selbst. Das ist meine persönliche Erfahrung. Lass Jesus ran, lass den Heiligen Geist ran. Es passiert von selbst. Gott bringt uns so in die Enge, dass du nicht mehr anders kannst, als nur so zu reagieren. Oder wem soll ich noch vergeben? Der Heilige Geist sagt dir, die Zeit muss reif werden zur Vergebung, zur Versöhnung. Manche Leute, wenn du zu früh zur Versöhnung gehst oder zu spät gehst, dann kann der Schuss nach hinten gehen. Du musst abwarten, bis Gottes Stunde ist. Und Gott fügt es bei den Brüdern von Josef, dass die Hungersnot so groß ist, dass sie schon nicht mehr aushalten. Jetzt müssen sie gehen, jetzt bleibt nichts mehr anderes übrig. Und jetzt ist die Zeit reif gewesen. Wenn sie ein paar Jahre vorher gegangen wären und so weiter, da wären sie Josef im Gefängnis begegnet. Vielleicht wären sie selbst noch eingesperrt geworden. Weißt du, du sollst warten, bis die Stunde reif ist. Für die innere Heilung, die Stunde muss reif werden für dich. Für Jakob musste die Stunde reif werden, für die innere Heilung, damit er Esau begegnet. Er versucht menschlich, die Probleme zu lösen. Da teilt er seine Familie dorthin, bringt eine Gruppe von seiner Familie hin und so weiter. Und dann ist er allein mit Gott. Und Geschwister, genau das ist, wie dann die innere Heilung passiert, allein sein mit Gott. Er ringt. Und Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Deine innere Heilung passiert erst dann, wenn du gesegnet wirst. Die ganze Unversöhnlichkeit und so weiter, die behindert zwar deine Gebete, mag sein, dass es Problem ist, aber du musst warten, bis die Zeit reif ist. Und du solltest etwas tun, und bitte Geschwister, versteht mich richtig, du solltest nicht etwas aus dir heraus tun oder aus uns heraus tun, sondern du sollst es tun, wenn du gesegnet bist. Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und dann ist Jakob gesegnet und dann geht er hin und ist alles perfekt. Ungesegnet solltest du dich mit niemand versöhnen. Du sollst niemand nachlaufen und sagen, darf ich, bitte, ich möchte Frieden mit dir schließen, ich möchte Frieden haben. Nein, vergiss es. Du musst erstmal gesegnet werden von Gott berührt werden, so einen Klaps auf den Hintern gekriegt haben, von Gott erzogen worden sein. Und dann erst kannst du so weit gehen. Vergebung geschieht erst, wenn du innerlich reif dazu bist. Und der andere muss auch reif sein, um die Vergebung anzunehmen. Dass die Verletzung heilt. Vergebung ist ein Akt der Gnade. So, der zweite Schritt für die innere Heilung ist, stell dich der Wahrheit, der Realität, was da ist. Das ist so und es läuft deine Probleme nicht weg. Nimm diese göttliche Korrektur an. Weißt du, Gott, das Geist ist sanft und Gott ist ein Gentleman. Gott drängt sich dir nicht auf, sondern so jetzt in dieser Predigt, da wird einiges gesagt. Naja, das ist für mich. Oder das ist für mich. Und du kannst natürlich die ganze Predigt nehmen für dich, das ist auch egal, ihr habt nichts davon. Aber, weißt du, Du nimmst etwas mit und das ist für dich und das lässt dich nicht mehr los. Du bist angeschossen, harponiert. Und jetzt langsam, der Heilige Geist arbeitet Stück für Stück. Nächstes Mal was anderes. Und dann ist es so, und es begab sich. Tue nur das, was Gott dir sagt. Tue nichts, was er dir nicht sagt. Sei nicht heiliger als der liebe Gott. Sei normal und menschlich, besonnen und kühn und ehrlich und ohne falsch. Tue es nicht auch nicht berechnend. Tue nur aus Liebe. Aber manchmal, wir sind noch nicht reif zur Liebe. Weißt du, erst wenn der Mensch mündig ist, dann wird er das Geheimnis der Kraft entdecken. Diese Kraft des Universums, die ewige Kraft Gottes, reif zur Liebe. Sind wir reif zur Liebe? Weißt du, wo man unberechenbar ist, wo man nichts erwartet, wo man gibt, so nach 1. Korinther 13. Der dritte Schritt ist für mich wichtig, handle nur aus der Fülle des Heiligen Geistes. So der Prozess der inneren Heilung. Handle erst, wenn Gott dich berührt, Gott dich gesalbt hat, wenn der Heilige Geist da ist und du so überläufst von der Herrlichkeit Gottes. Überläufst. Der Segen ist nur das, was überläuft. Das, was du brauchst, ist sowieso nötig für dich. Du lebst nur von dem, was überläuft. Und wir müssen zuerst mal dahin kommen, dass wir überlaufen. Tu also nichts, wenn du keinen inneren Frieden hast. Und wenn du spürst, nee, das ist noch gar nicht Zeit. Weißt du, die Sünde ist dir sowieso vergeben. Es geht ja nur um dich. Jetzt geht's nur um dich. Und wenn du damit leben kannst, und manchmal musst du lernen, sogar mit Sachen zu leben, die kannst du gar nicht mehr in Ordnung bringen. Manche sind so, die Dinge sind so, dass du gar nicht mehr in Ordnung bringen kannst. Selbst wenn du wolltest. Die Leute sind gestorben, sind ausgewandert, sind nicht mehr da. Du weißt nicht mal mehr, wo sie sind. Aber das musst du dann Gott abgeben und sagen, Herr, ich lege es in deine Hände und du wirst wohl machen. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Versöhn dich erst oder bearbeite das Problem erst, wenn du von Gott berührt und gesegnet worden bist. Wenn Gott an dir ein Wunder vollbracht hat. Erst wenn er ein Wunder, wie beim Jakob. Beim Jakob ist was passiert und erst nachdem was passiert ist, hat er seinem Bruder begegnen können. Sonst wäre er erstochen worden, glaub mir das. Aber Gott hat die Schlichtung vollbracht. Wenn du keinen Groll und keine Bitterkeit mehr im Herzen hast, das Wunder ist passiert. Er hat mir so vergeben. Ich bin gesegnet. Ich bin jetzt nicht mehr Jakob. Ich bin jetzt Israel. Du brauchst einen neuen Namen. Der alte Abraham, der alte Jakob, der alte Esau, der alte Jakob, die können nicht einander begegnen. Es braucht eine Umwandlung. Und wenn Gott einem Menschen begegnet, wird zuerst sein Name umgewandelt. Bringt er seinen Namen in den Namen des Menschen. Wenn das alles noch nicht da ist und so weiter, dann musst du jetzt abwarten, bis Gottes Stunde kommt. Man muss reif werden für das Wunder der Wiederherstellung. Und manchmal muss man jahrelang leben und damit kämpfen und einfach alles zusammenziehen und in deiner Kraft, im Fleisch, ich beherrsche mich. Ich kontrolliere mich selbst. Und jetzt zeigt sich, ob du jetzt Herr deines Selbst bist oder nicht. Und Gott prüft dich, bist du reif? Bist du mündig? Bist du bereit, jetzt mit Gottes Hilfe, aber das Ding ist noch nicht da, so wie du es haben möchtest? Der vierte Schritt, der wichtig ist für die innere Heilung, ist die Liebe. Durch den Heiligen Geist ist die Liebe ausgegossen in unseren Herzen. Die Liebe. Weißt du, du liebst Gott und dich interessiert das alles gar nicht mehr. Eigentlich, das ist schon die innere Heilung, dich interessiert der ganze Shit nicht mehr. Was da war, diese Verletzung, diese Ablehnung. Diese Kränkung, diese Erniedrigung, diese Verachtung, diese Kritik, ach, alles Mist von gestern. Und das interessiert dich nicht mehr. Du bist so in Gott verliebt, dass du das alles gar nicht mehr siehst, dass du das alles gar nicht mehr fühlst, dass das alles gar nicht für dich wichtig ist. Und Geschwister, ich muss jetzt sagen, ich habe einige Dinge in meinem Leben, die ich so verarbeitet habe. Für mich ist Gott so groß geworden, dass ich das alles gar nicht mehr für wichtig betrachtet habe. Was die mir angetan haben, ach, was sie mir genommen haben, was ich aufgegeben habe, um Jesu Willen, worauf ich verzichtet habe, ist gar nicht mehr wichtig. Ich habe dich, Herr Jesus, gewonnen. Du bist mir wertvoller als Gold und Silber und alle Schätze dieser Welt. Ich habe dich gewonnen. Und seitdem ich das so begriffen habe, ich schaue auf den Herrn, lass uns wegsehen und aufsehen auf Jesus. Und das heißt auch, von deinen Verletzungen wegschauen. von deinen Kränkungen wegschauen, von deiner Ablehnung wegschauen. Lass uns wegsehen und auf Jesus schauen. Weißt du, du kannst nur eines, entweder den Boden angucken oder die Decke. Beides zusammen musst du schielen. So, was weiß ich. Oder in die Ferne gucken. So, schau Jesus an und dann siehst du dieses ganzen kickeles Zeug nicht mehr. Und das habe ich gelernt. Das habe ich gelernt, vor allem in den Gemeinden hin und her. Man hat so viele unfähige Leute, begegnet man uns so viele unfähigen Leuten, die fleischlich sind, und Gott stellt solche Leute einfach in auf deinen Weg. Und da wirst du geschliffen an diesen Sachen, durch diese fleischlichen Geschwister. Das ist furchtbar manchmal. Weißt du, du wirst nicht bearbeitet von gottlosen Sündern, deine eigenen Geschwister, deine eigenen Brüder, deine eigene Familie. So, die Liebe ist ausgegossen in unseren Herzen. Du liebst Gott. Ich liebe Jesus. Halleluja, ich liebe Jesus. Ich schaue nur auf Jesus. Alles Herr bist du. Und wenn das der Fall ist, dann ist alles andere egal. Ob meine Frau, meine Kinder, meine Familie, ich selbst, mein Mann, wer es auch immer ist, ob die mich noch lieben, ist mir vollkommen egal. Ich werde von Gott geliebt. Halleluja. Ich werde von Gott verstanden. Du musst dich zuerst mal so richtig in Jesus verlieben. Verlieben. Und dann bekommst du alles, was du brauchst. Durch den Heiligen Geist kommt schon sehr viel in dein Leben und dann wird die Fülle noch größer. Der nächste Schritt, der mir noch wichtig ist bei der Wiederherstellung, ist die Hoffnung. Hab Hoffnung. Es wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. Erwarte das Eingreifen Gottes. Erwarte Veränderung. Und wenn sie nicht kommt, ist es auch egal. Erwarte, dass am Ende immer ein Happy End steht. Und wenn ich so die Offenbarung lese, weißt du solltest eigentlich die Bibel von hinten anfangen zu lesen, von der Offenbarung. Da steht der neue Himmel, die neue Erde, neues Jerusalem, alles ist neu. Verstehst du? Wenn du von hinten liest, das sind lauter wunderbare Dinge, und dann kommst du langsam an den Antichristen, na ja, okay, und dann gehst weiter, und du liest dann wunderbare Dinge, aber fang von hinten an, vom Ende. Wir sollten vom Ziel her unseren Glauben aufbauen. Schau auf den Thron Gottes, auf das Ewige, auf das Kommende, auf das Bleibende. Weißt du, du musst lernen, dich damit abzufinden. Und das Geheimnis der Heilung, der inneren Heilung, dieser Prozess, ist dieses Abfinden. Josef hat sich abgefunden in Ägypten, was das Gesindel zu Hause alles getan hat, wie die ihn verletzt haben. Du musst lernen, dich abfinden. Ich bin jetzt in Ägypten. Jetzt werde ich ägyptisch lernen, jetzt werde ich mich ägyptisch frisieren, jetzt werde ich mich wie Ägypter benehmen, jetzt werde ich wie Ägypter leben, jetzt werde ich nicht mehr wie ein Hebräer leben, der nach Schafe riecht und stinkt. Ich werde jetzt mich parfümieren und mich polieren und so weiter. Ich werde jetzt ägyptisch leben. Und er sagt, nachdem ich alles vergessen habe, mein Vaterhaus, meine Familie, meine Herkunft, nachdem ich alles vergessen habe, hat Gott mir Gnade geschenkt und da konnte er erst neu anfangen. Du kannst erst neu anfangen, wenn du alles vergisst, was hinter dir liegt, nachdem ich vergessen habe. Vergiss deine ganze Sippe. Eigentlich, wenn du in den Himmel gehst, wirst du deine Familie nicht mitnehmen. Wenn du in den Himmel gehst, wirst du deine Krankheiten nicht mitnehmen. Wenn du in den Himmel gehst, wirst du deine Verletzungen nicht mitnehmen. Wenn du in den Himmel gehst, wirst du deinen Ärger nicht mitnehmen. Das bleibt alles hier. Dort ist kein Platz für diese Dinge. Finde ich ab. Das ist eine ganz wichtige Sache, sich abzufinden in unserem Leben. Finde ich ab. Sei still, ertrage es, nimm hin, füg dich, sei zufrieden, sag danke, Herr. Diese Abfindung. Und dann noch ein Schritt, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, nicht dich selbst. Setz den Herrn ins Zentrum, in der Mitte. Preise den Herrn, rühme den Herrn, preise die Gnade. Lobe nicht irgendwelche Fähigkeit. Jetzt habe ich es geschafft, Halleluja. Nein, der Heilige Geist, lob den Heiligen Geist. Viele Christen, vor allem Pfingstler und Charismatiker, die haben Schiss, eigentlich auf Deutsch gesagt, Angst, den Heiligen Geist anzubeten. Weißt du, der Heilige Geist ist auch eine Person der Gottheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und preise den Heiligen Geist. Heiliger Geist, du bist hier. Heiliger Geist, du hilfst mir. Heiliger Geist, du stehst mir bei. Heiliger Geist, lass den Heiligen Geist den Doktor sein, jetzt hier, und ich verarzt den. Und das ist alles Gnade. Und jedes Mal, wenn die Schmerzen kommen, die Erinnerung, und ich sag dir, manchmal kommt, wenn es so Föhn ist und Wetterumschwung ist, dann spürst du den Zahn da irgendwo. Und dann fang an, den Herrn zu loben. Fang an, den Herrn zu loben. Und nicht einfach sich gehen lassen. Oh, nein, plärr nicht, klag nicht, sondern fang an, den Herrn zu loben, und dann werden die Schmerzen verfliegen. Dann werden die Schmerzen verfliegen. Die seelischen Schmerzen meine ich insbesondere. Und freue dich an dem Herrn, denn das ist deine Stärke. Du brauchst diese innere Freude. Halleluja, das geht vorbei, auch das geht vorbei. Weißt du, auch das geht vorbei. Das Hohe geht vorbei, das Niedrige geht vorbei, das Gute geht vorbei, das Schlechte geht vorbei, alles geht vorbei. Glück geht vorbei, Unglück geht vorbei. Das geht alles vorbei. Leute, kapiert es. Das Leben geht vorbei, du nimmst gar nichts mit. Und du hältst dich da auf und was weiß ich, und machst so ein Theater, finde ich ab. Und hol dir deine verlorene Begeisterung wieder zurück. Ein fröhliches Herz ist gesund für die Knochen. Da hört die ganze Rheuma-Geschichte auf, die Freude am Herrn. Weißt du, die innere und Gesundheit ist so wichtig, dann hast du auch äußere Gesundheit. Wenn die innere Gesundheit da ist, Freude ist die beste Medizin. Fang an, Gott zu loben, lobe die Schöpfung, schau diese Berge an. Wenn ich morgens aufstehe, ich gucke mir immer Bilder an. Ich habe so viele Leute, die mir auf der Welt Bilder zuschicken im Internet. Und dann gucke ich diese Bilder an. Manche Leute unterlegen die Bilder mit Musik noch. Aber ist egal. Und dann mache ich meine Bildmeditation. Ich schaue mir die Bilder an und sage, Gott, guck mal, wunderbare Berge, wunderbares Land, wunderbares Meer, wunderbare Fische. Alles wunderbar, Herr, wunderbar. Weißt du, guck nicht auf die Menschen. Weißt du, wenn ich Menschenbilder angucke, da ist Krieg, Mord und Totschlag. Aber so die Natur, die Schöpfung, alles, was Odem hat, lobe und preise den Herrn. So, und dann preise ich den Herrn und sage, danke Gott, heute wird wieder ein schöner Tag werden. Dann ist Sonnenaufgang. Ich mag Bilder von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, von Meer, von Wellen, wie die hochschäumen. Die Freude an deine Seele, bring Freude in deine Seele wieder hinein. Fröhliche Menschen sind zufriedene Menschen. Sie besitzen sogar höhere Widerstandskraft. Fröhliche Menschen. Sogar, die erkälten sich auch weniger. Fröhliche Menschen. Fang an, die Freude am Herrn zu haben und lass das dein Leben bestimmen. Wenn ich unglückliche Menschen anschaue, unzufriedene, undankbare Menschen angucke, die sind häufig krank, die sind ständig krank. Unglückliche Menschen. Aber die Glücklichen, weißt du, die segnet der Herr. Und die werden noch gesegneter und überschüttet von der Herrlichkeit Gottes. Aber du musst dich zur Freude zwingen. Du willst es nicht, du kannst es nicht von dir aus. Aber der Heilige Geist ist dieser neue Wein, der schenkt dir die Freude an deiner Seele. Negativer Gemütszustand fördert sogar die Entzündungen, die Wunden heilen schlechter. Und der Glückliche, der hat immer einen Plan, der hat immer einen Plan. Der Unglückliche hat immer eine Ausrede und so weiter. Das ist nicht meine Aufgabe, dazu bin ich nicht befugt. Das ist nicht der Wille Gottes wahrscheinlich für mich. Aber der Glückliche findet immer für jedes Problem eine Lösung. Der Unglückliche findet für jede Lösung ein Problem. Und das ist es. Weißt du, die Freude am Herrn, Geschwister, die Freude am Herrn, das ist, was uns gesund macht. Das ist, was uns stark macht. Der Glückliche vergleicht sich mit seinen Leistungen und seinen Zielen. Jetzt bin ich schon wieder einen halben Meter näher gekommen der Sache. Jetzt gehe ich schon dem Ziel entgegen. Und der Unglückliche vergleicht sich immer mit anderen. Der Glückliche, der sagt, es mag schwierig sein, aber möglich. Es mag schwierig sein, aber möglich. Das geht mit Gottes Hilfe. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Der Unglückliche sagt, es ist möglich, aber schwierig. Aber schwierig. Und der Glückliche ist immer ein Teil der Lösung und der Unglückliche ist immer ein Teil des Problems. Geschwister, und wir müssen wieder zurückkommen zu der Kraft in uns. Wir müssen mündig werden. Die Kraft, die Gott in uns hineingepflanzt hat, hineingepfropft hat, hineingeblasen hat. Wir sollen diese Kraft wieder freisetzen. Aber das können wir erst, wenn wir mündig geworden sind. Die meisten sind nur deshalb krank. Bitte entschuldigt mich, aber ich muss das einfach frei raussagen. Tut mir leid. Vielleicht kommt ihr auch nicht mehr in die Versammlung, hört auch nicht mehr die Predigten. Ist mir egal. Aber die meisten sind nur deshalb krank, weil sie über alles schimpfen. Weil sie über alles schimpfen, weil sie immer ständig herumnörgeln. Nichts ist gut genug für sie. Niemand kann recht machen. Sie sind mit nichts zufrieden. Und da sind sie noch undankbar dazu. Das ist der Grund, warum bei ihnen nichts klappt. Und niemand mit ihnen was zu tun haben will. Jesus muss uns wieder in die Hand nehmen. Und wir werden verwandelt. Wir können uns plötzlich mit uns selbst versöhnen. Weißt du, das Wichtigste ist mit sich selbst, mit seinem Schicksal. Lass mal Schicksal sein, aber dieses Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben will. einfach sich versöhnen und sagen, ja Herr, du hast gegeben, du hast genommen, dein Name sei gepriesen. So, du musst Jesus alles übergeben, der macht uns gnädig, macht uns demütig, macht uns frei von uns selbst, gibt uns ein dickes Fell, ganz dickes Fell. Mir hat jemand heute Morgen ein Bild geschickt von Schafsbock und hat drunter geschrieben, leg dir ein dickes Fell zu. Wenn du geheilt werden möchtest, innerlich geheilt werden möchtest, leg dir einen dicken Pelz zu, richtig dick, dass wenn der Schuss kommt, sich in deine Wolle verfängt. Leg dir ein dickes Fell zu. Weißt du, Jesus ist es. Er macht uns reif, sodass wir die Kraft gebrauchen können, die Gott uns gibt, die Gott in uns hineingelegt hat, dass wir wieder Zugang zu der himmlischen Welt haben. Und deshalb, ihr Lieben, lasst uns vom Herrn ein dickes Fell zulegen lassen. Und du wirst merken, du, das ist, damit kann ich gut leben. Und ich muss euch sagen, als Pastor, ich bin schon über 40 Jahre im Dienst, vollzeitigen Dienst, was ich gesehen, gehört und erlebt habe. Du, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich erzähle euch nur die guten Sachen. Aber wenn ich euch das alles andere, wie Leute gemein sein können, wie Leute gehässig sein können, wie Leute böse sein können, sogar fromme. Je frömmer sie sind, desto gemeiner sind sie manchmal. Verstehst du? Und so weiter. Aber weißt du, was Gott mir gelehrt hat? Am Anfang, nicht nur, dass jetzt heute Morgen mir jemand so den Bock da geschickt hat mit dem dicken Pelz, so ein Himalaya-Schaf. Nein, Gott hat mich schon frühzeitig gelehrt. Er hat zu mir mal gesagt, wenn du mir dienen willst, du brauchst einen dicken Panzer, wie eine Schildkröte. Einen dicken Panzer und ein dickes Fell. Und so hat Gott mir Gnade geschenkt, dass ich in meinem Dienst Stück für Stück, das ging auch nicht von heute auf morgen, aber Gott hat mir immer wieder das Fell dicker werden lassen. Halleluja. Und so kann ich mein Leben meistern, sonst müsste ich einen Strick nehmen und mich aufhängen. Glaub mir das. Weißt du, von dem allem, was so im Umfeld geschieht. Aber ich weiß, ich lebe aus der Gnade Gottes, aus der Kraft Gottes, aus der Stärke Gottes. Und die Kraft ist in mir. Und da habe ich so einen dicken Panzer. Und manchmal sage ich, nach mir die Sintflut. Verstehst du? Und Gott wird mir helfen zu überleben, so wie er Noah geholfen hat, mit der Arche zu überleben, diese gottlose Welt, diese ungerechte Welt. Gott hilft auch dir zu überleben. Deshalb der Prozess der inneren Heilung ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess. Glaub nicht, dass du jetzt fertig bist und ich soll auch nicht glauben, dass ich fertig bin. Wir sind alle mittendrin in diesem Prozess. Wir heilen und heilen und heilen und heilen und wir werden immer gesünder von Tag zu Tag und immer stärker und immer belastbarer. Weißt du, das große Problem heutzutage ist Immunschwäche. MS oder was weiß ich, AIDS oder welche Krankheit auch immer, ist alles nur Immunschwäche. Hat der Körper genug Widerstand, genug Vitamine, genug Lebensenergie, genug Kraft des Heiligen Geistes, du wirst es gar nicht bekommen. Als ich in der Leprastation in Indien war und der Bruder, der mich übersetzt hat, der ist Pastor in dieser Leprastation mit über 100.000 Leprakranken. Und dann habe ich gesagt, Bruder, ich habe eine Frage. Ich bin mit so vielen Leprakranken hier in Indien zusammengekommen. Kann ich Lepra kriegen? Dann sagte ihr nicht, ihr habt ja Vitamine, ihr lebt gesund. Und das heißt stark, ihr könnt das nicht kriegen. Aber die Leute leben nicht gesund. Und Geschwister, das ist so wichtig, gesund zu leben, gesund im Geist. Das meine ich zuerst einmal, gesund im Glauben, gesund im Wort Gottes. Ja, und am Morgen werde ich da weitermachen an dem. Wenn du gesund lebst, wirst du Lepra nicht kriegen. Aussatz. Die Bibel sagt also Aussatz, reinigt die Aussätzigen. Und das ist auch ein Stück der inneren Heilung. Wenn du in Gott verbunden bist, stoßt du diese ab, diese Kräfte, die das anziehen, ab. Du nimmst es gar nicht an. Du hast Widerstandskraft. Dein Körper ist belastbar. Du zerbrichst nicht gleich, kapitulierst nicht gleich bei einer Mücke. Du widerstehst, du gehst im Glauben. Du hast Abwehrkräfte. Und der Heilige Geist ist die größte Abwehrkraft, die es überhaupt gibt. Du stoßt es ab. Nimmst es gar nicht an. Natürlich, du hast einen Kopf und Verstand. Du wirst schon das Richtige tun. Du wirst die richtige Medizin nehmen. Du wirst die richtige Nahrung nehmen. Du wirst dich richtig verhalten. Du wirst aufpassen. Du wirst dich nicht in Gefahr begeben. Die Bibel sagt, wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. Du wirst schon richtig leben, wenn du richtig lebst. Und deshalb reif werden für das Leben mit Gott. Du musst reif werden, dann entdeckst du diese übernatürlichen Kräfte, die wirken. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen. Gott ist gut. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns segnest, dass du uns heilst. Und wenn irgendjemand heute Abend noch irgendwo verletzt, verwundet, gekränkt, niedergedrückt ist, missbraucht worden ist und irgendwie falsch liegt, Herr, du rückst uns zurecht. Du bist der Stern Jakobs. Du bist dieser wunderbare Stern von Bethlehem und du, nach dir richten wir uns, nach dir orientieren wir uns. In deinem Namen ist der Sieg, in deinem Namen ist die Kraft. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir wird's wohl, mir ist wohl und mir ist wohl, Herr. Und genau das ist, was wir brauchen. Der Friede Gottes muss unsere Seele durchdringen. Halleluja, Heiliger Geist, durchdringe jede Seele heute Abend, die da ist, dass sie durchdrungen ist von Jesus. Nicht von irgendeiner Philosophie und Theorie und Ansicht und Meinung. Nein, von Jesus und dem Heiligen Geist. Halleluja, Halleluja. Kraft Gottes, komm auf uns, auf jeden Einzelnen und heile die Wunden. Wunden der Vergangenheit, die geschlagen worden sind. Herr, und hilf, dass wir nur Jesus sehen und nicht mehr die Verletzungen und nicht mehr dieses Negative. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Und um Jesu willen, Halleluja, werden wir siegen. Preis Gott und das Ziel erreichen, um Jesu willen, werden wir bei Gott sein, unserem Vater. Das Reich Gottes ist in dir heute, heute Abend. Sei ganz gewiss, das Reich Gottes ist in dir. Und lass dir deine Krone nicht nehmen. Lass dir deine Berufung nicht nehmen. Lass dich nicht zerstören. Der Teufel möchte dich zerstören. Möchte, dass du eben nicht mehr dienst, dass du alles hinschmeißt und wegläufst. Und dass du kapitulierst. Nein, aber der Herr sagt, mein Kind, ich bin derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Und was ich angefangen habe, will ich auch vollenden. Ich bin kein Stümpler, sagt der Herr. Ich bin ein Vollender. Ich bin ein Anfänger und Vollender. Und was ich mir vornehme, das bringe ich zu einem guten Ende. Mein Kind, du bist in meine Hände gezeichnet und niemand und nichts darf dich aus meiner Hand reißen, spricht der Herr. Halleluja, Vater, ich segne meine Geschwister in Jesu Namen. Und wenn da irgendwo noch ein Loch, eine Lücke ist, wo die Menschen noch irgendwie Angst haben, du wirst auch diese Einfallstore Satans verschließen, dass wir vergeben, vergessen können, dass wir nach vorne schauen können. Halleluja, Jesus. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Amen.